Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Ja, ich meine, so wie er sagte ja schon, so, er könnte jetzt mit seiner Frau zu Hause sitzen. Wie lange hält er das aus? Die Frauen springen deswegen meistens ab, weil wenn du in der Klingel hängst, dann hat man ab und zu mal irgendwo was. Deswegen macht die Frau die Klingel nicht. Oh, du bist immer besser.
Hey, Jan.
Hey, Olli.
Du bist immer
herzlich
besser.
Herzlich willkommen. Du bist schon eigentlich gut gewesen immer, aber du bist immer besser trotzdem noch.
Ja.
Es ist der 31. Mai, Olli. Morgen ist schon Juni. Dann ist wirklich unwiderruflich Sommer 2015. Und wir laden Sie recht herzlich ein, mit uns Hand in Hand in die sommerliche Jahreszeit zu gehen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen am Sonntag bei Sanft und Sorgfältig. Wir sind heute so ein bisschen kulinarisch verwöhnt. Olli hat gerade noch ein Körnerbrötchen weggespachtelt.
Ja, ich habe wirklich leidenschaftliche Mails bekommen, ich soll aufhören zu schmatzen in der Sendung. Jetzt fange ich an direkt mit dem Schmatzen in der Sendung und werde dann immer weniger schmatzen im Verlauf der Sendung.
So. Ja. Ich habe mir gerade noch eine schöne Roulade reingedrückt, weil ich hatte gerade eine Stunde Freizeit, weil mich ein Arbeitskollege im Stich gelassen hat, zeitlich, terminlich. Weil er hat gesagt, er kommt immer zum Termin, aber ist dann eine Stunde später gekommen und hat gesagt, lach an der Autobahn und so. Von wegen, weil kennen Sie diese Ausreden, ne? Das sind Typen, die sowas machen. Pff, zum Glück plane ich das mittlerweile immer schon ein.
Es gibt auch Typen, die können sich das erlauben.
Ja. Du, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich muss mich tatsächlich, ich will gleich mit dem Flugzeug wieder nach Genf fliegen. Ja. Ich habe ja dieses Haus, dieses Projekt und baue da gerade was, einfach um die Kohle dahin zu schaffen und um ein bisschen Abstand zu Deutschland zu gewinnen. Es läuft zu gut in Deutschland und deswegen gehe ich in die Schweiz und werde da meinen Zweitwohnsitz anlegen und meine Gebührenmillionen dahin schleppen.
Du wirst immer besser, Jan. Du wirst
und
immer
ich
besser.
Ich habe gesagt, mein Flugzeug wird schon klar gemacht in Hangela gerade und ich muss jetzt in anderthalb Stunden muss ich da sein in Bonn am Flughafen und dann geht's direkt nach Genf. Tschüss. Tschüss Deutschland und dann hallo
Hallo
Schweiz.
Hallo Schweiz. Hallo, das Problem ist, in der Schweiz können die auch zum Beispiel deine Fernsehsendung sehen und du bist dann nicht so ganz unbekannt in der Schweiz. Ich würde ja, wenn ich sowas machen würde, würde ich mir kein Haus in Genf bauen, nur weil es ein Steuerparadies ist. Ich würde wenigstens nach Irland abhauen, das ist auch ein Steuerparadies.
Ja, Gated Community ist das Stichwort. Gated Community. Das heißt, um mein Anwesen und auch das Viertel in Genf, wo ich da wohne, ist so ein großer Zaun, da kommt niemand rein, der weniger als 5.500 Euro brutto verdient im Monat. Wird kontrolliert. Muss ein Einkommensteuerbescheid, muss man immer abgeben am Eingang. Und wenn man drunter liegt, dann darf man da nicht rein.
Ich glaube, diese Gated Communities sind mega langweilig. Und das ist auch der Grund, warum die Reichen dann immer, nachdem sie eine Zeit lang in Gated Communities gewohnt haben oder in einem Viertel, wo nur wirklich Wohlhabende wohnen und sie sind noch relativ jung und sie haben Geld, dann fühlen sie sich da unwohl und dann ziehen sie nämlich am Prenzlauer Berg oder ziehen in Kreuzberg oder hier da, wo du in Köln wohnst, in die Ecke. Weil sie dann doch wieder da wohnen wollen, wo die jungen Leute wohnen. Ist ja so.
Aha. Olli, was ist denn das Thema der Sendung heute? Was hast du uns denn mitgebracht?
Sozialisierung ist das Thema der heutigen Sendung und natürlich haben wir schon seit längerem angekündigt, ein bisschen über die Schulsituation generell in Deutschland zu reden.
Kann man vielleicht auch mal eben sagen, wir haben beide Kinder, die jetzt kurz davor sind, ins schulpflichtige Alter zu kommen. Und du bist gerade noch ein bisschen intensiver dran als ich, ne? Ich habe noch ein bisschen Zeit, aber es ist auch nicht mehr lange hin. Und du warst heute Morgen, hast schon pädagogische Gespräche geführt und bist auf der Suche nach der richtigen Schule und weil deine Nachkömmlinge, glaube ich, zu schlau sind für die B-Smart Academy, aber zu...
Absolut, die sind viel zu klug dafür. Die werden schon multilingual geboren, meine Kinder. Die kommen schon sind aus dem Uterus rausgeschossen worden und dann haben die gesagt, gleich hola que tal, Spanisch auf Spanisch vorgestellt. Hola que tal. Ey, una cerveza, un aqua mineral, sin gata y muy muy. Und haben dann erstmal und dann irgendwie noch Französisch, Russisch, alle möglichen Sprachen.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Und die haben sich selbst entbunden. Selbst freiwillig, selbst rausgeführt.
Mit der Kopfnuss die Nabelschnur durchgeballert. Ey, ich sag sowieso, meine Kinder habe ich in der Einkaufspassage geboren, direkt.
Auf dem Massagestuhl.
Ja, auf dem Massagestuhl. Danach gesagt, so, nun mach hin. Nun, du bist da, jetzt zeig mir, was du für Skills hast. Man darf die Kinder nicht verhätscheln.
Man muss auch direkt mit hohen Erwartungen an sie rantreten. Das ist ganz wichtig, das stimmt.
Es ist wichtig, dass sie dreisprachig aufgezogen werden, von der Geburt an. Mindestens dreisprachig. Ansonsten sind das Lappen. Dann kann man die Kinder auch, also wenn die Kinder, man muss den Kindern auch so ein Gefühl geben, dass es ansonsten nichts bringt, also alles, wenn man nicht sofort Gas gibt.
Es gibt ja in Pädagogik-Ratgebern den Tipp, man soll nicht diese Wenn-Dann-Sachen mit seinen Kindern machen. Also wenn du jetzt nicht den Teller auf isst, dann hau ich dir eine zum Beispiel. Soll man nicht machen. Ist aber, habe ich auch nach 2-3 Wochen gemerkt, das geht gar nicht ohne. Ich habe es dann seitdem extrem intensiv. Wenn
nee,
du nicht,
du musst einfach direkt gleich hauen. Du musst nicht erst sagen, wenn, sondern wenn es nicht ist, sofort über den Tisch springen, völlig cholerisch, auf rumhauen und dann richtig durchdrehen. Das ist wichtig.
Ja, weil das echte Leben kennt auch keine Vorwarnung. So eine, keine Ahnung, so ein Rausschmiss kommt oft ohne ein Wenn, Dann aus. Ohne, dass man bis 3 gezählt hat. Warum funktioniert das eigentlich immer? Ab 2 Jahre kriegst du Kinder damit, indem du bist, ich zähle jetzt bis 3. Und wenn du es dann nicht machst, und bei 2 werden die Kinder so nervös, dass sie es dann spätestens bei 3 gemacht haben, obwohl es absolut keinen Sinn, ich habe noch nie bis 4 zählen müssen, weil bis 3 war alles erledigt immer.
Weil die dann denken, jetzt macht Papa irgendwas gleich, wenn er bis 3 gezählt hat, was so unangenehm ist, was ich also, wir hatten einen Lehrer, meinen Mathematiklehrer, Herr Röhrig, ja. Der hieß wirklich Herr Röhrig, wie auf dem Werner-Comic, der hat immer mit der flachen Hand auf den Tisch gehauen, aber so dermaßen laut, dass wirklich, also jeder erzittert ist im ganzen Raum, weil der wirklich, der hat einmal so, ich mach mal so, hast du genommen, also, jetzt habe ich mir mega die Hand wehgetan. Aua, das hat echt wehgetan. Scheiße. Weil das hier so, das hat wehgetan. Bei dem klang jetzt gar nicht so dramatisch, ne? Oder?
Nee.
Also bei dem, der hat dann später nur noch damit gedroht, wenn hier nicht gleich Ruhe einkehrt, dann hau ich wieder mit der flachen Hand auf den Tisch. Und dann hat keiner da Bock drauf gehabt, weil das hat sich so unangenehm angefühlt. Und wenn so ein alter Mann, der war schon so um die 60 herum, anfängt dann so körperlich da so, du denkst, das ist unangenehm. Als Kind will man das nicht sehen. Als Kind will
Ich habe in der 5. Klasse in der Hofpause bei mir, ich war in einer ausgelagerten Orientierungsstufe, das gibt's glaube ich auch nur in Bremen, dass man sich nach der 4. Klasse mal so 2 Jahre orientieren kann, wohin man möchte. Ob man irgendwie höhere Schulbildung anstrebt oder doch lieber Schläger am Bahnhof Fegesack wird. Und man konnte dann sich orientieren, ob man also real hoped oder Gymi geht. Und in der Orientierungsstufe in der 5. Klasse habe ich noch relativ eindrücklich vor Augen, wie sich mehrere Klassenkameraden von mir mit einem Lehrer geprügelt haben, der da aber auch, also ich sag mal, relativ engagiert mit dabei war, die 5-Klässler zu verprügeln. Und der musste sich dann rechtfertigen dafür. Ist aber nicht rausgeflogen. Hat dann so einen 5-Klässler durch die Gegend geschleudert in der Hofpause.
Du wirst lachen, Jan, aber ich komme noch aus einer Zeit in meinem Kindergarten. Ich bin in den 70er Jahren in den Kindergarten gegangen. Habe ich noch eine Ohrfeige von Frau Eisener, von der Kindergärtnerin bekommen, wenn ich was gemacht habe. Wenn ich zum Beispiel mit Sand geschmissen. Ich habe wirklich nur Ohrfeigen bekommen. Das ist kein Witz. Das war wahrscheinlich die letzte Generation. Nicht oft, aber ich kann mich daran erinnern, dass sie mir 2-3 Mal richtig eine geballert hat. Und dann ist mein Opa gekommen und hat mit der geredet und hat sich dann mit ihr solidarisiert. Und hat sich dann, anstatt sich vor mich zu stellen, seine schützende Hand hat er gesagt, ja, ab und zu braucht er das einfach mal. Und ich bin noch mit Schläge zu Hause also so weniger, aber im Kindergarten war. Da ist ab und zu mal die Hand durch den Raum geflogen. Ist kein Witz. Ist jetzt auch nicht keine dramatische, blöde Geschichte.
Zu Hause weniger ist aber auch, ich sag mal, auch nicht, zu Hause nicht, ne? Also wurde schon geschlagen bei Schulzen zu Hause.
Ab und zu. Soll ich jetzt Lügengeschichten erzählen? Bei mir wurde aber, ich bin nicht verprügelt worden. Mir ist auch nie einer mit dem Gürtel hinterhergelaufen oder einen Hausschuh geworfen. Aber ich habe mal ab und zu eine Ohrfeige gekriegt, ja.
Ohrfeige habe ich nie bekommen.
Wirklich nicht?
Niemals.
Ich kann dir mal eine geben, wenn du frech bist.
Wirklich? Mach mal einmal. Aua.
Aber auch ganz gut, oder?
Bei uns war zu Hause eigentlich, wurde nicht geschlagen, ich habe ab und zu mal einen Arsch voll bekommen, aber da habe ich auch wirklich was angestellt.
Also mit der flachen Hand auf den Arsch?
Ja, aber mit Hose an und so. Und das war eher so im Sinne von, jetzt gibt's einen Klaps oder so. Einfach weil du dann, wenn du nicht gehört hast, dann muss man irgendwann mal auch körperlich. War das damals in den 80ern, aber nicht, ich glaube, ich kam mir 2 oder 3 Mal in meinem Leben oder so. Aber Ohrfeigen habe ich nie bekommen. Das finde ich auch krass.
Hier ist Sanft und Sorgfältig die große Erziehungssendung am Sonntag. Heute erzählen wir Ihnen, wie Sie Ihre Kinder schlagen können, ohne dass man das sieht. Also, dass das, ja, Handtuch um die Hand wickeln. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik. Hit Me Baby One More Time. Ja, oder von Travis die Akustikversion von Hit Me Baby One More Time. Dann sind wir gleich wieder da.
Bis gleich.
The history of my life. I just want to say one thing. Yo, Adrian! I did it!
Da habe ich geweint damals, Jan.
Was war das denn?
Nein, das ist Rocky 1, Mann.
Ach so, habe ich nie gesehen, durfte ich nie gucken. Ich bin zu jung dafür.
Beste Film aller Zeiten. Wirklich.
Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das der beste Film ist für mich
der beste Film aller Zeiten. Rocky 1 beinhaltet alles, was ein toller Film beinhalten sollte. Herzlich willkommen zurück zu Sanft und Sorgfältig. Heute hier am Sonntag. Was für ein Datum haben wir, Jan?
Der 31. Mai, heute ist der große Erziehungstag bei Sanft und Sorgfältig. Wir verraten Ihnen heute, wie Sie Ihre Kinder richtig erziehen. Sozialisation, wie wächst man richtig auf? Und wir haben das ja öfter schon in der Sendung erzählt, wir sind große Gegner von, die Kinder einfach mal machen lassen. Ich finde es allerdings auch nicht richtig. Ich weiß noch genau, ich habe so mit 12, 13 immer zu so einem Song von Reinhard May so emotionale Momente durchlebt, wo er, ich glaube, erzählt, dass er in der Schule immer Scheiße gebaut hat.
Mhm.
Und dass dann eines Tages irgendwie die Unterschrift gefälscht hat nach dem Scheißebauen in dem Song und dann seine Eltern, und dann wurde er zum Rektor zitiert mit seinen Eltern, und dann haben, obwohl das offensichtlich war, dass die Unterschrift nicht von ihm, nicht von den Eltern war, sondern Reinhard May die gefälscht hat, haben seine Eltern gesagt beim Rektor, ja, nee, die ist von uns, ich habe gerade hier Abwasch mit einer Hand gemacht und ich habe ein bisschen krakelig geschrieben, aber das ist unsere Unterschrift, um da ihren Sohn aus der Scheiße zu ziehen, und das finde ich ganz toll. Das müssen eigentlich Eltern immer machen, und dann gibt's im Zweifel nochmal zu Hause Ärger. Aber dass so im Elternhaus so Konsens herrscht, dass Lehrer eigentlich
recht
so ein
haben.
Bisschen Autoritäts-, nicht immer recht haben und ein bisschen Autoritätspersonen sind nur.
Das ist so eine Sache für sich, ne? Sag mal, willst du deine Kinder auf eine freie Schule? Ist das eine Option für dich, eine freie Schule? Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen mit den verschiedenen Schulsystemen auseinandergesetzt. Eine freie Schule, wo die Kinder schon in der Grundschule selber entscheiden, was sie lernen wollen und was nicht. Ist das, findest du das gut?
Auf gar keinen Fall.
Nee,
natürlich nicht. Nee, weil du läufst ja durchs Leben und kannst immer alles, kannst dir von jedem Baum die Äpfel pflücken, wie du lustig bist. Das ist nun mal so. Das Leben ist einfach leider keine grüne, große grüne Wiese, wo man alles machen kann. Und man muss relativ schnell lernen, sich mit anderen Menschen zu arrangieren und vor allen Dingen damit zu arrangieren, dass dir in deinem Leben, ich sag mal, in 90% der Fälle Leute vorgeben, was du zu tun hast. Und damit musst du klarkommen. Und trotzdem deine eigene Freiheit erkämpfen. Aber wenn du quasi ist meine persönliche Einstellung.
Ja.
Aber ein Schulkonzept, wo Kinder in den Raum kommen und dann auch so ein Kindergarten, wo dann irgendwie 40 Kinder in einer Gruppe sind und dann so drei Betreuer am Rand stehen und Kaffee trinken und die Kinder unter sich das alles ausmachen, finde ich, ich weiß auch nicht so richtig.
Ich finde das zwar auch nicht gut. Es kommt immer auf den Typen drauf an, ne? Also es gibt zum Beispiel auch, ich war jetzt auf dem Geburtstag vom Freund, nee, auf einer Hochzeit, Geburtstag, was rede ich da? Hochzeit, Mose Schneider, mein Produzent hat geheiratet.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, und da habe ich ganz viele Leute getroffen, auch eine Künstlerin, die mit ihrem Partner, der auch Künstler, also beides Musiker, und sie ist Malerin, tolle Typen beide, und die haben auch eine kleine Tochter, und sie hat gesagt, ja, die geht auf eine freie Schule natürlich, die soll machen, was sie will. Und dann habe ich so bei denen gedacht, ja, ihr lebt das Leben, dass ihr so leben wollt, und da finde ich das völlig legitim. Bei mir würde ich mir aber vorstellen, also dass, wenn ich auf eine freie Schule gegangen wäre, ich wäre völlig verwahrlost. Also ich hätte sofort angefangen mit dem Haschrauchen in der ersten Klasse und was weiß ich, und Leute bedroht. Jetzt mal drastisch gesagt, keine Ahnung, was ich gemacht hätte. Aber ich glaube nicht, dass ich mit so einer freien Entziehungsmethode ein besserer Mensch geworden wäre. Ich glaube, es gibt Menschen, die brauchen einfach auch Regeln, an denen sie sich abarbeiten können.
Ja, aber wenn Schule und Kindergarten sowas sein soll, wie eine im weitesten Sinne Vorbereitung auf das Leben.
Mhm.
Also allein nur das im Hinterkopf haben, ist es eigentlich nicht richtig, dass da alles möglich ist, weil es im Leben eben nicht so ist, dass alles immer möglich ist und nicht immer einem alle Möglichkeiten offen stehen. Und ich finde überhaupt das Überangebot an Möglichkeiten, dass das simuliert wird, dass es so ist, ist nicht richtig, den Kindern beizubringen. Man muss erstmal selber herausfinden, was man möchte. Und ich glaube, das erfährt man auch nur, wenn man Dinge vorgelebt bekommt, und die kann man entweder annehmen, also wenn die Eltern irgendwas machen, was man selber toll findet, dann macht man das später auch. Man kann die Sachen aber auch ablehnen, wenn die Eltern einem Vorschriften machen, die man scheiße findet.
Mhm.
Und so bildet sich, glaube ich, ein Charakter und nicht durch so eine, ich sage, die Möglichkeit, in alle Richtungen zu wachsen. Also ist zumindest so meine.
Ja, aber
kann sein,
dass ich glaube,
dass es total anachronistisch ist, aber.
Nö, es gibt, glaube ich, verschiedene. Ich glaube, dass es nicht nur eine Variante gibt, dein Kind vernünftig aufzuziehen. Also ich glaube, das hängt wirklich auch immer darauf an, wie dein Elternhaus ist, wie deine Eltern leben, ob deine Eltern ein Vorbild sind oder ob du denkst, ja, die Kinder sollen bloß nicht so werden wie ich. Also
ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also wir haben ja jetzt das große Glück, dass wir uns beide auf eine Art aus der Scheiße rausgearbeitet haben.
Mhm.
Die Scheiße war unterschiedlich dick und so, und unterschiedlich lang hat die gedauert, aber letztlich kommen wir beide ja aus Verhältnissen, ich sag mal so, wir waren beide die Kinder aus den Blocks. Also wir waren schon, ich war immer ein Kind aus dem Block. Also ich habe immer.
Kann man sich bei dir, das ist immer krass, wenn du das sagst, weil du bist ja ein Typ, der im Fernsehen auftritt. Du kannst dich sehr gut ausdrücken, du bist intelligent, Jan. Jetzt mal ganz ehrlich, dich würde man nicht als Blockjung, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber dich würde ich nicht als Blockjung bezeichnen, weil du bist einfach...
Ja. Aber das hat ja nichts damit zu tun. Natürlich, wir hatten nie, wir haben immer in Wohnungen gewohnt und sind dann immer, wir haben immer größere Wohnungen. Am Ende hat man, glaube ich, so zu viert irgendwie, ich glaube, ja, dann 75 Quadratmeter oder sowas. Das war dann schon, also wir haben uns quasi dann so hochgearbeitet. Mein Vater hat immer besser verdient und dann irgendwann, als wir groß genug waren, haben wir auch gearbeitet und so und dann alle sind wieder eingestiegen und dann haben wir da, aber trotzdem, ich würde schon sagen, wir waren die Kinder aus den Blocks und heute hat man, man ist jetzt, wenn man selber Kinder hat und eben in so einer Welt lebt, wo man sich finanziell nicht so Sorgen machen musste oder nicht so viele Gedanken machen muss wie früher, da kommt man dann schnell in so Kreise, wo man dann auf einmal mit Lehrer, Arzt und Anwaltskindern und Eltern zu tun hat. Und dann da merkt man dann schon, wie die dann, ja, wie dann da oft so abschätzig darüber geredet wird und wie man dann sagt, ja, ach ja, aber meine Kinder, es wäre schon schön, wenn wir da irgendwie, ja, ich habe versucht, unsere Tochter aufs Lyzeum zu bekommen, weil es ist schon schön, ist zwar eine reine Mädchenschule, aber die Ausbildung ist da wahnsinnig toll. Okay, die beten zweimal am Tag, aber ich denke mal, das ist für unsere Tochter, wird das das Beste sein, weil da kriegt die einfach das Beste mit. Und wo man dann schon denkt, ey, sag mal,
ja, das ist dann immer so, manchmal will man, das ist ja auch immer so, wenn man andere Eltern und so sieht und wie sie ihre Kinder großziehen, manchmal zuckt man so zusammen und denkt so, neulich hat ein Vater zu seinem Sohn auf dem Spielplatz, wo ich mich aufhalte, dann immer so gesagt, in diesem Leben wird dir keiner was schenken, du musst dir nehmen, was du haben willst und du musst dafür arbeiten. Und der Junge war so 6 oder 7 und es ging einfach darum, dass der sich gestritten hatte mit dem anderen Jungen um so einen Eimer. Und dann anstatt den beiden das irgendwie zu erklären, dass sie doch beide mit dem Eimer spielen können, sagt der Vater, du musst dich da behaupten jetzt, du musst dich in der Gruppe behaupten, du musst jetzt auch. Und am liebsten hätte ich den Vater genommen und gesagt, so wird ihr Kind ein Riesenarschloch, so wird er ein sozial unerträglicher Mensch werden, wenn sie weiter ihr Kind auf diese Art, aber das darf ich ja nicht. Das Problem ist einfach nur, dass es einen so sehr deprimiert, dass man genau weiß, irgendwann werden die vielleicht wieder aufeinandertreffen. Mein Kind und das Kind. Und dann müssen die in ihrer Welt klarkommen. Aber so haben wir das ja auch. Wie oft trifft man Leute, die einen schikanieren wollen oder die eine andere Einstellung haben oder das nicht akzeptieren, dass du halt nicht so bist. So. Es hängt ja auch viel mit Akzeptanz zusammen. Also was mir vor allem wichtig sein wird bei der Erziehung meiner Kinder oder total wichtig ist, Akzeptanz zu haben und versuchen irgendwie damit klarzukommen, dass es halt Menschen gibt, die anders denken, anders erzogen worden sind und sonst was und sich davon nicht kaputt machen zu lassen, sondern sich diesen,
Entschuldigung, nee, sag mal.
Und sich da irgendwie, also das Wichtige ist doch, dass du dir einen Freiraum erkämpfst im Leben, sei es nun mit Regeln oder ohne, ganz egal wie du aussiehst, indem du glücklich bist. So. Und das musst du ja auch jemandem, das musst du deinem Kind ja irgendwie erklären. Du musst dir was suchen im Leben, einen Job, der dir Spaß macht oder irgendwas, was dich erfüllt. Und du musst das versuchen, aus dem Kind rauszukitzeln, was ihm wirklich glücklich macht. Und dabei kannst du deinem Kind nur helfen. Alles andere ist dann, glaube ich, später wirklich, gute Reise. Du musst das jetzt alleine machen, so, ne?
Ja, aber es ist ja so. Ja. Ich glaube, man muss ein Auge dafür haben, was das eigene Kind gut kann und gerne machen möchte. Und es ist ja relativ schnell ahnt man, was das Kind, wo die Kinder Bock drauf haben. Also wenn du siehst, irgendwie, dass alle Kinder irgendwie im Sand sitzen und das eigene Kind immer auf die Bäume raufspringt, dann klettert es halt gerne.
Dann arbeitet das später in der Baumschule, richtig.
Richtig, genau. Dann wird es später so ein Eichhörnchen und schneidet im Herbst die Bäume ab. Mit so einem Geschirr wird das da schön im Park, geht das im Park mit so einer Hebebühne und wird dann genau oben mit der Astschere beschneidet dann die Bäume im Park. Und das ist ein geiler Job eigentlich. Weißt du, und
auch das ist auch ein Problem. Ego-Gesellschaft. Jan, ich krieg ja von Luise oder Luisa? Luise, die heute die Redaktion macht, das
die Zeichen schon seit 15 Jahren unsere Sendung betreut und du hast ja immer noch nicht den Namen gemerkt.
Nee, das dritte Mal, glaube ich, dass Luise das jetzt macht. Aber Luise gibt mir gerade ein Zeichen, dass wir in die Pause gehen müssen.
Dann reden wir gleich darüber weiter, wie sie bitte ihre Kinder erziehen. Und wenn sie das nicht so machen wie wir, dann können sie direkt abschalten. Das ist ganz wichtig, das muss man auch immer sagen.
Genau.
Wenn man das nicht in Eltern, es gibt nichts Individuelles bei Erziehung. Das ist alles genauso, wie das in Ratgebern steht oder wie sie es in Radiosendungen hören. Bis gleich.
Bis gleich. Yeah.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Du musst einen so lange auf die Ohren hauen, bis er nicht mehr aufsteht. Weil wenn du vorzeitig aufhörst, dann kriegst du nachher einen.
Ja, stell mich auch.
Aber dann fällt er dich von hinten an.
Nee, nicht nur das, weil er ist auch sauer.
Ja.
Und kommt nachher. Wenn du sauer bist, dann holst du noch deine Reserven raus und dann bist du ganz anders drauf. Dann kannst du Schmerzen auch einstecken.
Hallo.
Also wenn du einen platt machst, dann musst du einen so platt machen, dass er auf den nicht mehr aufsteht.
Und genau so muss man seine Kinder erziehen. Hier ist sanft und sorgfältig.
Genau. Willkommen bei der großen Erziehungsshow heute. ja,
ist das ein bisschen egomanisch so eigentlich, wenn wir beide jetzt darüber reden, wie wir Kinder
nein.
auf...
Nein, ich glaube... Und weißt du, ganz kurz, ich bin leider ja unter dem Kita-Streik gerade. Die Kita, städtischen Kindergärten, die kommunalen Betriebe, die Kindergärten streiken. Du hast ja, glaube ich, deine Kinder auf irgendeiner anderen... Ist egal. Aber ich frage mich, warum eigentlich Pogromstimmung in Deutschland herrscht, wenn irgendwie die Züge nicht fahren und das ganze Land auf die Barrikaden geht, die Bildzeitung irgendwie titelt ohne Ende und dass, wenn seit 4 Wochen die Kindergärtnerinnen streiken und die Kinder nicht mehr in ihren Gruppen sind und das ganze, das Leben von Millionen Familien durcheinander geht. Ich weiß gar nicht, warum das einfach keine Sau interessiert. Muss ich mal einmal echt mal sagen.
Und der Bahnstreik wird überall thematisiert, ne?
Ja, aber warum? Warum ist das nicht so, dass die Leute jetzt auf die Barrikaden gehen und sagen, sag mal, seid ihr bescheuert? Gebt gefälligst mehr Geld aus für unsere Kinder. Es ist wirklich, weißt du, was die im Kindergarten machen müssen? Die müssen Vorschulerziehung, die müssen Schreiben mit denen lernen und so. Die machen Buchstabenkunde und so einen Scheiß. Wir haben früher in einmal Knete bekommen und so ein bisschen
richtig.
Sand und dann wurden wir da in die Ecke gesetzt und hatten so alte Puppen, die schon so nach Dachboden gerochen haben. Da war gar nichts mit Frühförderung und so. Da waren 30 Kinder auf eine Erzieherin. Und heute hast du einen Betreuungsschlüssel von irgendwie, ich glaube, 15 Erzieher auf 2 Kinder. Und die kriegen immer noch irgendwie 500 Euro im Monat oder so. Ich glaube, ein Paketbote verdient genauso viel wie eine Erzieherin für Kinder.
Ich habe mega Respekt vor dem Job des Kindergärtners. Und Kindergärtnerin natürlich. Wahnsinnsjob, den ganzen Tag von Kindern umgeben. Selbst wenn ich Kinder habe, kann ich mich nicht davon freimachen, dass es Tage gibt, an denen ich keine Kinder ertragen kann. Also das ist ein großes Mysterium zum Beispiel. Also nicht Mysterium, ein großes, was gerne nicht ausgesprochen wird. Nur weil man Kinder hat, heißt es noch lange nicht, dass man Kinder rund um die Uhr geil findet, oder? Das kann man wirklich auch mal sagen.
Genau, das muss man echt mal so sagen. Und also wirklich, Kinder sind wirklich oft extrem anstrengend. Und ich habe auch keinen Bock, mit irgendwelchen komischen Brio-Bahnen den ganzen Tag auf dem Boden rumzurobben. Und ich bin auch kein Vater, der sich irgendwelche lustigen Hausschuhe anzieht und den ganzen Tag da irgendwie so mit irgendwelchen, weißt du, es gibt ja so Familien, die dann relativ schnell in so eine Kinderwelt abdriften, wo dann auch die Eltern anfangen, so Sachen zu tragen, die von ihren Kindern sein könnten. Und wo dann alle irgendwie so Spielzeug und die Teller werden auf einmal alle aus Plastik und sowas. Bei uns gibt's noch richtig Ohrfeigen, wenn so ein Porzellanteller runterfällt. Und das müssen die Kinder auch lernen. Weißt du, das ist einfach Geschirr, was man nicht kaputt machen darf.
Kinderschlagen und Tierquälerei, das sind die beiden großen. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es gibt Leute,
Kinderschlagen ist in Deutschland, es ist viel schlimmer, wenn du öffentlich sagst, ich quäl gern Hunde, als wenn du sagst, ich hau meinem Kind ab und zu mal eine rein. Was natürlich Quatsch ist. Mein alter Kollege Winfried Hammelmann von Bremen 4 hat mal einen ganz tollen Satz gesagt. Das ist ewig her, bestimmt schon 15 Jahre oder da haben wir uns über Kindererziehung unterhalten. Da war das bei mir noch in weiter Ferne mit Kindern. Und da hat er gesagt, zum Thema Gewalt und so, als ich damals so jugendlich gedacht habe, ja, wenn man einem Kind mal eine reinhaut, ist das gar kein Problem. Und da hat der mal gesagt, wieso ist es eigentlich so, dass wenn die Gewalt im Erwachsenenleben eines Menschen soll keine Rolle spielen. Man läuft durch die Gegend und sagt, man soll erwachsene Menschen nicht verprügeln. Warum man dann denkt, dass man das bei Kindern kann? Weißt du, warum das irgendwie so eine Sache ist, wo man dann, ja, einmal...
Das muss man ja noch formen, das Kind. Aber das ist dann das, was die sagen, ja, ein Kind muss man dann noch ein bisschen formen.
Ja, aber
das,
nicht mit Gewalt.
Nee, natürlich nicht mit Gewalt.
Wenn man mal ein bisschen zu viel getrunken hat und einem dann die Hand ausrutscht, dann ist das nicht so schlimm.
Ich weiß nicht, das ist aber auch nicht mehr unsere Generation. Ich glaube, ich könnte mich im Spiegel nicht angucken, wenn ich gegen meine Kinder die Hand erheben würde. Ganz ehrlich, Psychospielchen machen, nachts wecken, als Gespenst reinkommen, alles mögliche, aber nicht schlagen.
Mit diesen modernen Methoden, wie einfach laute Heavy-Metal-Musik und Schlafentzug. Das ist halt unsere Art von Gewalt.
Was wirklich eine interessante Hintergrundgeschichte ist, Jan. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe. Ich glaube ja, ich erzähle es trotzdem nochmal. Im Mittelalter, und daher kommt dieser Ausdruck, Angst vorm schwarzen Mann. Der schwarze Mann kommt und holt dich. Früher, als Pädagogik noch nicht so richtig ausgearbeitet war, da haben tatsächlich irgendwann, das kommt aus dem Christlichen, hat man gesagt, dass man einen schwarzen Mann, also eine Strohpuppe, neben das Bett des Kindes gesetzt hat, in der Nacht. Und da hat man hat das Kind die Schatten gesehen. Und wenn du jetzt nicht einschläfst, dann kommt der schwarze Mann und nimmt dich jetzt mit und der passt jetzt auf, dass du einschläfst. Und dann hat man Kindern eine Puppe nebens Bett gestellt und die sind dann teilweise vor Angst gestorben. Dann hat man irgendwann gemerkt, ist vielleicht doch nicht so die gute Methode. Aber daher kommt tatsächlich der Ausdruck schwarzer Mann, also der schwarze Mann kommt und holt dich, weil oft der dunkle Schatten einer Strohpuppe neben dem Bett der Kinder war. Das hat man gemacht, um den Kindern Angst zu machen, damit sie schlafen und Ruhe geben.
Coole Idee.
Sieht man, da sind wir doch schon ein bisschen vorangekommen, ne? Also was Erziehung angeht. Einen kleinen Ticken sind wir jetzt besser geworden.
Mhm. Ja, ja, aber wie gesagt, meine Ablehnung dieses Alles ist möglich Prinzips. Wir haben ja, ich glaube, vor 2 Wochen auch mal über das gesprochen, was dabei rauskommt, wenn man, ich sag mal, schauspielerisch das nicht so geschafft hat, in die Regionalliga vorzustoßen und sich dann überlegt, man macht halt mal einen Kinderladen auf mit einem speziellen pädagogischen Konzept, wo die Kinder schon irgendwie Altgriechisch lernen nach zwei Monaten und mit Chinesisch zugeballert werden und am Ende kleine Manager sind und im Anzug aus dem Kindergarten rauskommen. Dass dann aber der eigene Nachwuchs, ich sag mal, relativ schnell vor Einsetzen des hormonellen Schubes, Pubertätsschubs, auf YouTube-Star getrimmt werden. Und zwar auf eine Art, hast du ja auch angeguckt inzwischen, ne?
Habe ich mir angeguckt, ist ganz fürchterlich. Tut mir auch leid fürs Kind vor allem, weil ich würde meinem Kind auf alle Fälle, wenn die mit 10 sagt, die möchten einen YouTube-Kanal haben, dann sage ich, gut, dann kauft ihr ein iPad, aber organisiert das Geld auch selber dafür.
Und nichts Illegales machen.
Und nichts
Illegales. Wie machst du das? Wie bringst du deinem Kind deinen Job bei? Ist für mich gerade ein Riesenthema, weil ich komme aus einer Welt, wo die Menschen Festanstellungen haben und wo mein Vater war Polizist,
ja.
Meine Mutter ist Pädagogin quasi da ist mein Job, ist, ich sag mal, wird schwierig bei mir zu vermitteln.
Wird bei mir noch gar nicht so thematisiert. Wir reden da gar nicht so viel drüber. Sie weiß, also meine Tochter weiß inzwischen, dass ich Musik mache und auf die Bühne gehe. Sie war auch beim Soundcheck neulich mal da. Sie hat noch nie ein Konzert von mir gesehen, kennt auch meine Lieder, aber die wird da so langsam rangeführt. Ich mache da jetzt kein großes Ding draus. Also ich werde das jetzt.
Ja, aber meine große Angst ist, dass die Kinder eines Tages
einen Scheiße finden, weil man im Fernsehen ist und dann ist man nämlich schon alt und dann macht man
Sachen. Oder noch schlimmer, einen geiler finden als andere. Das ist ja noch viel schlimmer, wenn du dann so einen Übervater konstruierst, weil du das missverstehst, dass Leute
klatschen. Dass die Gefahr besteht bei dir nicht, Jan. Also,
okay. Du weißt, was ich meine. Nee, glaube ich aber auch nicht. Dafür finde ich es auch selbst viel zu ambivalent, den Job. Also dafür denke ich immer selber, es fühlt sich für mich immer so ein bisschen.
Meinst du, dass deine Kinder später sagen werden, ich weiß nicht, wie viel, Papa ist der Beste?
Auf gar keinen Fall. Never ever.
Papa ist okay, sagen die bei uns wahrscheinlich. Papa ist ganz okay, hat ein paar Probleme.
Mein Vater hat mich nur selten geschlagen. Er war manchmal für mich da.
Das Gute ist ja, dass Kinder oft das Gegenteil von dem machen, was man selber macht. Ja. Und eine Zeit lang jedenfalls. Also das heißt, die werden nicht so eine öffentlichkeitsgeilen Typen werden, wie wir, die eine Radiosendung machen, eine Fernsehsendung, Musik oder irgendwas auch immer, um sich mitzuteilen, sondern die sich vielleicht auf irgendwas, also was anderes so irgendwie konzentrieren mehr.
Ist mein größter Wunsch, dass meine Kinder nichts machen, also ehrlich, das würde ich mir am allermeisten wünschen, dass sie einen coolen Job haben. Also echt so, meinetwegen Juristin vielleicht oder Pferdewirt wäre super. Pferdewirt.
Wäre ganz gut, wenn einer meiner Kinder irgendwie im Schlachterei arbeitet. Er kann immer Essen nach Hause mitbringen.
Ich werde wirklich gerne ein Kind, was Tischler ist. Einfach, ich finde Tischler.
Oh, das war ja mein großer Traum, Tischler werden. Ich habe tatsächlich auch mal angefangen damit, ne?
Echt?
Mit Tisch, ja, aber ich finde Holzarbeiten, habe ich ja schon mal erzählt, ich liebe das ja zum Beispiel, so alte Kommoden zu schleifen mit verschiedenem Schmirgelpapier, das neu zu lackieren. Das ist total, das ist meditativ. Ich finde es sowieso handwerkliche Jobs. Das ist ja auch so eine Sache.
Das wusste ich gar nicht, dass du auch so ein Handwerkertyp bist.
Ich habe bei mir selber Wände reingezogen in der Wohnung mit Rigipsplatten.
Ach, das hast du gezeigt?
Ja.
Hast du gezeigt, im Schlafzimmer. Das genau. Ist super geworden. Auch echt gut geworden, mit Abspachteln und so, das ist echt super.
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich Hilfe von meinem Vater bekommen habe dabei auch. Ne? Also, aber nichtsdestotrotz habe ich auch schon. Ich habe viele Hochbetten früher gebaut und so. Ich finde sowas gut, sich da irgendwie was aneignen. Ich finde sowieso Leute inzwischen, das ist ja auch so eine Sache, wenn man im Medienbereich arbeitet und immer mehr Leute kennenlernt und in dieser Ego-Welt, wo es halt darum geht, dass man sich darstellt und dass man immer was zu sagen hat, da fängt man immer mehr an. Also ich merke, dass Leute zu bewundern, die wirklich was können. Also die irgendwas handwerklich oder die irgendein Verständnis haben für irgendwelche Sachen, die technisches Verständnis und wo man merkt, die haben lange dafür gelernt und gearbeitet. Denen ist das nicht so zugefallen.
Ja, und du hast dann am Ende deiner Arbeit, hast du was du anfassen kannst und nicht irgendwie so ein virtuelles Ding, was auch in eine Cloud geladen wird und von Leuten dann, ohne dass man was anfassen kann, rezipiert wird. Das finde ich schön, wenn man was baut. Ich habe jetzt gerade einen Sandkasten gebaut. Ich habe nur ein großes Problem.
Du hast richtig geil abgeliefert, Jan. Ich habe bei dir im Garten, hast du mir gezeigt. Darf ich nicht sagen.
Nein, das darfst du nicht erzählen.
Okay.
Das ist streng geheim.
Ist aber mal ganz kurz Respekt.
Ja, dankeschön. Habe ich abgeliefert, stimmt. Aber man muss... Ich habe auch echt da wirklich einen Monat gebaut. Ist egal. Und jetzt habe ich einen Sandkasten noch gebaut. Und mein Problem ist jetzt aber, wo kriegt man knapp 2 Kubik Sand her? Ich kann das nicht mit meinem Renault Van kann ich das nicht transportieren. Das geht nicht, da bricht die Achse.
Und mit dem LKW nachts in die Kieskuhle im Grunewald. Da ist, und dann einfach aufschaufeln. Das geht doch. Jan, wir müssen ein bisschen Werbung machen. Zweite Stunde müssen wir ein bisschen anziehen. Wir sind jetzt schon wieder heute, wir reden heute so ein bisschen über Erziehung, aber wir müssen gleich ein bisschen weitermachen. Hier ist es dann sorgfältig. Wir müssen gleich einen kurzen Block machen. Wir haben viel zu lange gequatscht, Jan. Bis gleich. Okay.
Und das ist die große Problematik in Deutschland, weil einer ein bisschen zu viel Geld verdient. In Amerika drüber, Michael Jordan verdient 100 Millionen Dollar. Da klatscht der Nachbar Applaus. Und bei uns musst du aufpassen, dass sie nächsten Tag die Reifen nicht klauen.
So ist das Leben, hart und ungerecht. Und so muss man seinem Kind auch die Welt erklären, ne? Wenn man zu viel
Geld. Hart und ungerecht.
Hart und ungerecht, so ist die Welt.
Du, letztens war so eine Sendung mit der Maus, da ging es um den Zweiten Weltkrieg. Und da hat Armin und Christoph und die haben erklärt, dass Köln nach dem, also dass es mal einen großen Krieg war, gab. Und Köln, was er meint, die Stadt ist, in der ich im weitesten Sinne lebe oder etwas außerhalb. Und da musste man danach schon. Also den Krieg zu erklären, kam dir das schon mal vor? Musstest du schon mal deinen Kindern, wir haben ja Kinder, ich sag mal, unsere Kinder sind nicht älter als 6 Jahre alt. So viel kann man ja sagen. Hast du das schon mal erklären müssen oder zumindest mal so angedeutet?
Mm-mm, hab ich noch nicht. Gar nicht.
Aber kam auch nie vor, nee.
Ich finde, das ist auch nicht so ein relevantes Thema.
Wirklich nicht?
Also willst du einem 6-jährigen Kind schon den Zweiten Weltkrieg erklären? Oder den
Nein, nicht so, aber warum zum Beispiel, also dass man zum Beispiel alte und neue Häuser hat, das finden jetzt meine Kinder schon relativ interessant, dass es so neu gebaute Häuser gibt und dann aber auch alte Häuser, die so, wo man das auch sieht. Und dann fragt man sich schon, also wenn man dann das sieht in der Maus, und das war, die Kinder haben dann nachher Fragen gehabt, die ganze Stadt war zerstört und man kennt ja den Dom und drumherum waren so Trümmer und das ist halt nicht so lange her, dass unsere Großeltern davon nichts mehr erzählen könnten und das war dann schon so, dass ich zumindest so ganz kindgerecht versucht habe zu erklären, dass mal Leute sich nicht gemocht haben und sich gehauen haben im weitesten Sinne. So, das war schon,
ja.
Also musst du mal die Maus angucken von vor 2 Wochen, das war hier zum 70. Jubiläum Befreiung Deutschlands. Haben die das ganz schön gemacht. Also ist auch so eine Wiederholungsmaus gewesen, aber die war wirklich echt gut, also muss man schon sagen. Maus ist echt eine gute Sendung. Kann man gut
gucken. Ist es immer noch eine gute Sendung, Maus?
Immer noch. Ja, guck, muss man anfangen mit deiner Tochter. Die ist doch bestimmt, ja, wird die schon, ja, wird die interessieren. Ist echt toll. Also auch als Eltern guckst du das gerne. Ist so ein bisschen wie Schreck, wo man auf so einer zweiten oder dritten Ebene selber noch was lernt und so. Wie Sachen gemacht werden, finde ich als Erwachsener auch interessant.
Immer wenn man Maus sagt, ne, dann muss ich an eine Geschichte aus meiner Jugend denken. Das erste Mädchen, mit dem ich rumgeknutscht habe, ja, in meiner Schulzeit, die hatte einen Freund, die hatte aber keinen Bock mehr auf den, hat sich aber nicht getrennt und hatte mit mir rumgeknutscht. Und der Typ war schon so 4 Jahre älter als ich. Der war auch älter als sie und sie war so ein frühreifes Früchtchen. Und irgendwann war ich auf einer Party und da war der Typ, Jens. Jens war da, ne? Und Jens stand auf dem Balkon und war mega sauer, dass ich mit seiner Freundin rumgeknutscht habe. Wofür ich konnte gar nichts dafür, weil sie hat mit mir rumgeknutscht. U-Bahnhof Loderottstraße. Und dann war ich auf der Party, ich hätte tierisch Angst vor Jens gehabt. Und dann sagte Jens, komm, geh mal mit mir raus auf den Balkon, wir unterhalten uns mal ganz kurz. Und dann stehe ich da draußen mit Jens und er so, weißt du was, die Maus, ich mach die Maus echt gerne, die Maus ist so süß, ne? Und die Maus, ich liebe die Maus auch. Und die Maus hat jetzt mit dir irgendwie, und ich die ganze Zeit überlege ich, mit welcher Maus redet der eigentlich? Ist der will ich, und er so, die Maus, ich will die Maus nicht verlieren. Und die Maus ist irgendwie wichtig für mich, ne? Und Männer, die ihre Frau, und ich habe wirklich gedacht, ich war damals 14 oder 15 so, und ich dachte wirklich, ich arbeite im Tierladen und verwechselt mich oder was? Was, welche Maus? Und ich habe, und dann habe ich
die Maus nicht verlieren.
Ich will
pass einfach gut auf die Maus auf.
Also, die Maus ist so wichtig für mich. Und ich so irgendwann, Jens, welche Maus meinst du eigentlich? Ich so, na, Becky meine ich, Becky. Und dann ich so, ach, die, also, und ich, ganz ehrlich, also das erste Mädchen, mit dem ich rumgeknutscht habe, die würde ich jetzt alles Mögliche bezeichnen, aber nicht als Maus. Also, das muss man dazu auch nochmal sagen. Und dann, die Maus, und dann hat er immer gesagt, die Maus, ich muss die Maus wiedersehen, die Maus ist so wichtig und so. Und dann habe ich gedacht, krieg auf die Fresse, und dann hat er aber irgendwie mit mir abgeklatscht, weil er dann dachte, wir sind hier, wir stehen auf die gleiche Frau. Dabei wollte ich vom Becky gar nichts weiter. Aber er so, die Maus, ich muss die Maus wiedersehen. So, ich würde jetzt gerne, ich würde gerne Ihre Öhrchen wieder hören. Jan auch, wenn wir gleich 2. Stunde machen.
Ist jetzt ein bisschen kürzer, dieser Tag, weil wir eben so lange gequatscht haben. Und wenn Sie wertvolle Erziehungstipps.
Oh, Jens, also der hat mich dann der hat mich später dann auf einer Party mal, Jens, da standen wir nebeneinander im Busch und pinkeln so im Busch und auf einmal denke ich, warum ist mein Arm so nass? Da hat er sich beim Urinieren umgedreht und pisst mich an. Hat mir auf den Arm gepisst. Und dann habe ich das, und hat ein ewig lang, und ich wollte dann zurück, aber der hatte so eine Energie und hat mich niedergepisst.
Und dabei immer gesagt, ich muss die Katze wiedersehen. Die Katze ist mir so wichtig. Ich muss die Katze wiedersehen. Die Katze.
Mit was für kranken Typen, Mann. Hattest du früher auch so, hat dich hingezogen zu diesen krassen Typen damals schon immer, die Scheiße gebaut haben? Oder
mein Freundeskreis war immer das lichtscheue Gesindel, die Kiffer, die Leute, die immer, weißt du, wir standen immer in Bremen im Fegesack vorm Pinökel, das war die einzige Kneipe, wo, ich sag mal, im weitesten Sinne, der, also, ja, wenn man, also, ich, überspitzt formuliert. Man hat wenig, also man hat weder von Migranten noch von Nazis auf die Fresse bekommen. Also da war erstmal so ein bisschen, da war so Gymnasiastenzone und dann ist man da, da hat es immer 5 Stunden gedauert, bis man sich in der völligen Bekifftheit dazu entschlossen hat, irgendwo anders hinzugehen, um eine Pizza zu essen und dann wieder zurückzulaufen. Montanaro, eine schöne halbe Pizza, die man auch mit der Hand gegessen hat, für, ich glaube, 1 Euro oder so, weißt du?
Ja, kenne ich, die ganz kleine, eine kleine Babypizza.
Nee, eine Riesenpizza. Echt? Für 1,50 oder so. Riesenpizza.
Oh, das kostet bei uns nicht. Bei uns kostet eine Babypizza für 1 Euro. Nee. Naja, ja, die Maus, egal. Ich will die Maus wieder sehen.
Ich hatte keine, auf die Maus. Waren die Krawall, Leute. Waren immer so Leute, ich glaube, sind die meisten meiner Freunde studieren noch.
Das, ja, habe ich auch ein paar.
Alle 35 oder so.
Oder auf Ecstasy hängen geblieben, immer noch. Und hängen immer noch in so einer Techno-Szene rum. So, wir sind jetzt erste Stunde vorbei, hier sanft und sorgfältig, die große pädagogisch wertvolle Sendung.
Ihr habt ja alle ganz schön Bock zum Feiern, oder? Wollt ihr feiern? Ja. Habt ihr Bock auf Ibiza?
Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Sanft und sorgfältig. Da sind wir wieder. Zweite Stunde, die pädagogisch wertvolle Sendung.
Welcome. Willkommen zurück in der Unterhaltungsrelegation. Hier wird nochmal vor der Sommerpause ausgefochten, ob wir aufsteigen oder absteigen. So ist es nun mal. Hast du mitgelitten mit dem HSV?
1-1. Morgen ist das Rückspiel. Also wir zeichnen ja auf, eigentlich ist es Montag, aber ich sage es mal morgen.
Ja, aber morgen, Montag ist das Rückspiel. Genau, heute ist Sonntag und morgen ist Montag. Genau, morgen ist das Rückspiel. 19 Uhr in Karlsruhe. Ich bin mal gespannt.
Ich glaube,
Hat einen Herzinfarkt bekommen beim Hinspiel, Relegation.
Das ist aber auch wirklich schlimm. Ich bin ja wirklich, mein Herz, ich habe die Raute im Herzen. Ne? Es schlägt für den HSV mein Herz.
Ich auch, aber die grüne halt, ne?
Ja, die grüne Raute. Und der Werder hat sich ja ganz gut gerettet, aber der HSV, das zweite Jahr hintereinander in so einer unangenehmen Situation und so ein bisschen kann ich mich nicht freimachen davon, dass ich denke, sie haben es auch verdient, abzusteigen, wenn die so, also wenn man 2 Jahre, wenn man diesen Warnschuss nach letztem Jahr nicht gehört hat und wirklich den Verein weiter so desaströs führt, sich irgendwie wieder, also sind so viele Fehlentscheidungen getroffen worden. Auch Dietmar Beiersdorf ist immer noch nicht in der richtigen Position, wo er eigentlich sein sollte beim HSV und kann gar nicht.
Wo sollte der eigentlich sein?
Sportchef müsste der sein wieder. Und der ist aber im Vorstand und der Vorstand ist Schrott beim HSV. Und das ist alles ganz doof gerade. Und dieses Wochenende, Jan, ist für mich das spannendste Wochenende überhaupt. Ich mache ja gar nicht so viel, weil wir haben ja Kinder. Dieses Wochenende ist eine Menge los bei mir. Weißt du, was ich alles gemacht habe dieses Wochenende oder machen werde? Okay, wir zeichnen frei auf. Morgen gehe ich, und jetzt kommt meine geile Story. Morgen gehe ich zum DFB-Pokalfinale, Dortmund gegen Wolfsburg.
Hast du wieder vom Chef vom Hardrock-Café eine Karte bekommen?
Habe ich gekauft. Ich war gestern in einem Szene-Lokal essen. Ich sag den Namen nicht. Und
warum nicht?
Weil man da, das ist so ein Schickimicki, das ist so ein Szene. Ich bin da hingegangen, weil es da das beste Schnitzel der Stadt gibt. Ich war im Borchardt, das ist dieser.
Ach du Scheiße, du warst im Borchardt, Olli?
Ja, das hat aber auch Gründe, die ich dir jetzt nicht.
Nee, das gibt keine Gründe dafür, warum man im Borchardt sitzt.
Ich bin da hingezogen worden. Okay.
Das ist mir scheißegal, wer dich ins Borchardt zieht. Das ist auf jeden Fall niemand Gutes mit dem.
Es riecht so nach Axel Springer in dem Laden.
Ja, es riecht genau.
Lass mich da die Geschichte weitererzählen. Du kannst dich gerne über das Borchardt. Warst du jemals da drin?
Ja, ich war einmal da drin und es ist einfach nie wieder. Nie
ich war da wieder auch, ich war da auch in meinem ganzen Leben zweimal drin. Und beides Mal aus beruflichen Verpflichtungen, weil ich eingeladen wurde. Du merkst doch selber, wie unangenehm es ist, generell darüber zu reden. Und letzte Woche habe ich diese Geschichte erzählt, dass ich im Hardrock-Café war und wie peinlich das alles war. Haben mehrere Leute geschrieben, wie peinlich das ist, da hinzugehen und so eine Z-Promi-Geschichte zu erzählen. Aber das war doch der Sinn der Sendung. Also manchmal verstehe ich die Leute auch nicht. Also da erzählt man eine peinliche Geschichte und dann sagen die einem noch, wie peinlich das war. Manchmal frage ich mich, wie dumm manche Leute sind. Sorry. Egal. Jetzt kommt noch achte auf die Geschichte. Es geht ja nicht um diesen Laden. Ich sitze da und wer kommt rein? Jogi Löw. Kein Witz, Jogi Löw kommt rein mit Begleitung.
Seinem Freund.
Nein, mit mehreren Leuten. Und mit Andi Köpke, mit einer Crew kommt er da rein und dann essen die einen Tisch weiter. Und ich habe mich total gefreut, weil eine Sache, man redet ja immer gerne über irgendwie, wie der Typ so drauf ist. Jogi Löw hat Deutschland letztes Jahr zum Weltmeister gemacht. Das ist eine Menge Arbeit gewesen, diese Mannschaft zu formen und das alles zu machen. Da habe ich eine Menge Respekt vor, wirklich. So, ich mache mal James Last aus im Hintergrund. Wir haben die ganze James Last im Hintergrund.
Ja, man soll den spielen, solange er noch lebt, ne? Ist mal ganz ehrlich. Da erwarte ich eigentlich jeden Tag damit, dass eines die traurige Nachricht kommt, dass der große James Last jetzt im Himmel weiter schnipst, ne? Das ist, hoffe ich nicht, dass das bald passiert. Aber ist so ein bisschen, naja, hat glaube ich seine große ein großes Abschiedskonzert gegeben. Einer der großen Bremer, ein Weltbremer.
Ist ein super Typ, auch ein super Typ. Ja. Kannst du nichts gegen sagen. Pass auf, die Geschichte mit Jogi Löw.
Ja, jetzt.
Jogi Löw kommt mit so einer Entourage da an Leuten an und die sitzen dann, ich weiß auch nicht, ob die alle zu Jogi Löw gehören, also der DFB war jedenfalls gestern da in diesem Restaurant. Und dann gehen wir raus und mir wird die Tür aufgehalten und ich sag so im flapsigen Ton, Mensch, ihr seid ja geil drauf, danke, dass ihr mir die Tür aufhaltet. Und dann sagt der Typ zu mir, du bist aber auch geil drauf und schon alles klar gemacht hier fürs Pokalfinale? Und ich so, nee. Und dann willst du Tickets haben? Und ich frag so, ja klar, also ja, ich habe noch hier zwei auf der Ehrentribüne, zwei Tickets. Stück, ich sage jetzt nicht die Summe, er wollte Geld dafür natürlich haben, die hat sie mir nicht umsonst gegeben. Und ich war noch nie beim DFB-Pokal und habe dann für ein überschaubares Geld gestern auf der Straße von jemandem Geld aus dem Portemonnaie und habe zwei Tickets gekauft. Ich hoffe, ich komme damit morgen wirklich rein. Aber der war irgendwie im Umfeld von Jogi Löw, also werden die Tickets, die sehen auch sehr seriös aus. Ich habe die direkt in die Hand bekommen.
Das Hologramm sieht fast echt aus.
Und hab dann diese Tickets gekauft. Jetzt gehe ich morgen, also es war ja gestern, zum DFB-Pokalspiel.
Ach, guck.
Ja, und das ist doch eine schöne Geschichte, oder?
Finde ich eine schöne Geschichte. Aber ich würde das zum Beispiel niemals machen, von irgendeinem Fremden auf der Straße Tickets kaufen. Einfach so. Wir sind einfach unterschiedlich. Du hast einfach auch die Erfahrung mit unseriösen Leuten gemacht.
Er hat mir seine Karte gegeben. Wenn ich nicht da reinkommen würde, dann würde ich den Typen finden und würde ihm auch ein Ohr abschneiden und braten, dann müsste er das selber essen. Das habe ich mir überlegt. Das ist eine fiese Methode zum Foltern. Darf man das in der Radio überhaupt erzählen? Ohr abschneiden, braten und selber essen. Dann musst du das selber, das darf man nicht erzählen im Radio,
Ohr ist furchtbar, Ohr, weil du musst lange kochen, bis das richtig durch ist. Das ist ja ein reiner Knorpel. Ohr ist ja nix. Da ist ja kein Fleisch dran am Ohr. Das ist ja nur Haut und Knorpel.
Stimmt.
Ist wirklich eine ganz unangenehme Art zu foltern. Aber lustig, ich finde, das ist nämlich der große Unterschied. Du hast Erfahrung mit unseriösen Leuten. Du kannst mit so Kleinkriminellen kannst du ganz gut dealen. Ich nur mit Nerds und Großbetrügern. Also quasi Leute, die aussehen wie absolut harmlose Typen, aber die es voll faustdick in der Hose, hinter den Ohren haben und in der Hose. Mit denen kann ich ganz gut.
Ja, du bist mit den Großindustriellen auf du und ich stehe halt lieber auf den kleinen Straßengangster immer noch.
So. Ja, oder halt die Nerds. Weil Nerds, die sind Leute, das ist wirklich eines der symptomatischsten Verhaltensmuster meiner Jugend ist, vorm Pinökel stehen und sich 5 Stunden lang mit seinen bekifften Freunden darüber unterhalten, ob man jetzt die 500 Meter zum Pizzaladen geht oder nicht. Und zwar 5 Stunden. Und dann entscheidet man sich dann am Ende doch, dass einer Bock auf Cheeseburger hat, ist aber keiner mehr sauber genug, um noch Auto zu fahren, dann musste ich wieder fahren und dann sind wir da irgendwie durch den McDrive gefahren und jeder hat sich einen Cheeseburger gekauft und dann haben wir irgendwie Beginner gehört und dann sind wir wieder zurück zum Pinögel gefahren und haben dann da wieder rumgestanden und überlegt, ob jetzt einer Hunger auf Pizza hat und dann war es irgendwann 4 Uhr morgens und
gab es in deiner Jugend eigentlich den Ausdruck, die Clique, ich hänge mit der Clique ab?
Nee,
bei mir auch nicht. Und was ich immer verachtet habe, ist, wenn meine Eltern zu mir gesagt haben, so, na, gehst du wieder mit der Clique? Und ich so, bei uns sagt keiner Clique. Das ist der beschissenste Ausdruck, sorry, wenn ich sage. Oder auch, wenn mein Vater gesagt hat, ja, jetzt denkst du wieder, der Alte spinnt. Ich habe nie von meinen Eltern gesagt, der Alte oder die Alte. Nee, das sind auch, nee, und das Denken aber, manchmal, das ist dann, da merkt man dann einfach, wie fern dann doch schon manchmal auch die Eltern von dem Denken ihrer eigenen Kinder sind.
Olli, also, dein Alter ist schon ein cooler Typ, oder?
Du denkst jetzt wieder, der Alte spinnt, erzähl dir was. Und dann habe ich gesagt, ja, ich denke, du spinnst, aber ich denke nicht, der Alte spinnt. Ich habe nie gesagt, der Alte. Es gibt so Ausdrücke, die habe ich einfach nie benutzt und dann denken Eltern, weil das in ihrer Jugend, aber keiner, ich hänge mit der Clique ab. Das hat niemand gesagt. Ich hatte auch keine Clique. Es gab auch keine Clique, die mich auch in meinem Bekanntenkreis hat keiner gesagt, wir sind eine Clique. Das ist doch wirklich 70er, 60er Jahre, oder? Die Clique.
Selbst da hat es, glaube ich, keiner gesagt. Da hieß es, glaube ich, Bande.
Weißt du mir auch, kennst du den Ausdruck, was zum Schnopen kaufen, Schnobkram, wenn man so Süßigkeiten hat, das jemand bei dir gesagt?
Schnuggern, wir haben immer Schnuggern gesagt.
Luise, kennst du Schnobkram? Luise kommt aber aus dem Osten, oder? Bist du Ossi?
Aus dem Osten?
Ja. Und wie gefällt es dir bei uns im Westen?
Schön die Reisefreiheit, oder? Gell?
Luise, ganz kurz mal. Du hast jetzt gehört, wie wir hier gerade reden, auch in der ersten Stunde eben fallen über Kindererziehung. Meinst du, wir machen das richtig oder hast du da kritisch? Du hast ein bisschen das Gesicht verzogen manchmal. Kannst du?
Nein, habe ich gar nicht. Ich bin da ganz bei euch.
Wirklich?
Klar.
Ja, aber
ich bin ja aber noch ein bisschen jünger, weil ich habe ja natürlich noch keine Kinder.
Wie alt bist du?
In einer Woche 28.
In einer Woche 28. Ja, also die biologische Uhr tippt, Luise.
Die biologische Uhr tippt, ja. Tickt.
Tickt. Sie tippt
das ist
und
übrigens,
tickt.
Muss man mal, ey, das ist übrigens, finde ich, eine der allergrößten Gemeinheitsgeschichten.
Ja,
dass
das
man dann
zu sagen.
Frauen unterstellt, so bis 40 und dann, wenn ihr dann keine Kinder bekommen habt, erstmal muss man sagen, auch bei Männern wird es nicht besser. Die können zwar noch bis ins hohe Alter sich durch die Gegend vögeln, aber die Chance, dass man, ich sag mal, einen gesunden Nachwuchs bekommt, die sinkt auch, je älter man wird als Mann. Also die Materialqualität wird einfach immer, das wird einfach immer weniger. Und über 40 ist auch als Mann nicht gut. Was ich, also Olli, du, bei dir ist ja schon lange her, aber ich finde, man kann, wie man möchte, ist scheißegal, wir sind ja nicht bei der CDU.
Müssen nicht. Aber es ist, was ich mies finde, ist, wenn du halt schon, wenn du selber älter bist und dann irgendwie Rückenprobleme hast, wenn du ein Kind hochheben musst. Also da muss man
ja,
halt.
Ich habe hier in Köln gibt's ja diese alten Väter ein bisschen zu spät zum Vaterglück gefunden, weil die Karriere und das Rumbums ein bisschen wichtiger waren. Ja. Und dann, die mit Lederjacken und Longboard dann noch einen versuchen, auf Mitte 20 zu machen, aber ich sag mal, die 50 schon weit hinter sich gelassen haben. Und dann auf dem Spielplatz, es wird nicht würdevoller, wenn man älter wird, auf dem Spielplatz seine Kinder da irgendwie über die Rutsche zu heben oder irgendwie da mit aufs Klettergerüst zu klettern. Es sieht im Zweifel immer ein bisschen alberner aus, je älter man wird. Deswegen lieber früh, wenn es eigentlich nicht passt, karrieremäßig, mal so 2-3 Kinder in die Welt setzen und dann später noch die entspannte Zeit mit 50 nicht mehr auf dem Spielplatz zu müssen, ist auch schön. Da hast du dann Kinder, mit denen du dich unterhalten kannst und so.
Deine neue Freundin kommt nächste Woche in unsere Sendung, Kian. Ich muss kurz unterbrechen, weil wir haben hier Luise oder Luisa?
Luise.
Luise. Die schöne Luise sagt gerade, wir müssen Pause machen.
Der Mann, der die Handynummern von Madonna und Britney Spears in seinem Telefon gespeichert hat. Dabei schaut David Guetta auf den ersten Blick aus wie der nette Vorstadt-DJ von nebenan. Doch der Franzose hat ein unfassbares Arbeitstempo. Tagsüber komponieren, nachts eigene Live-Auftritte.
Ja, hallo, ich bin David Guetta und ich habe die Nummern von Madonna und Britney Spears in meinem Handy abgespeichert. Tagsüber komponiere ich Lieder und nachts habe ich eigene Live-Auftritte.
Guetta ist Perfektionist. Starallüren kennt er nicht. Pünktlichkeit, Freundlichkeit, all das ist für David wichtig.
Ich bin Perfektionist. Starallüren kenne ich nicht. Pünktlichkeit und Freundlichkeit sind für mich wichtig.
Und auch Kleinigkeiten können den Plattenmillionär immer noch erfreuen.
Und auch Kleinigkeiten können mich als Plattenmillionär immer noch erfreuen.
Es klingt ein wenig abgedroschen, wenn wir jetzt sagen, der zurzeit erfolgreichste Musikproduzent der Welt ist auf dem Boden geblieben. Allerdings trifft es genau. David würde sich nie einen Ferrari oder eine Yacht kaufen, sagt er. Er will einfach nur, dass die Menschen seine Musik mögen.
Ich würde mir nie einen Ferrari oder eine Yacht kaufen. Ich will einfach nur, dass die Menschen meine Musik mögen.
Hier ist Sanft und Sorgfältig. Hallo, zurück.
Hi. Willkommen zurück. Das ist nämlich ein guter Künstler. David Guetta, der ist auf dem Teppich geblieben.
Vierstellig
verdient pro Auftritt. Vierstellig.
Stell dir mal vor, einer deiner Kinder sagt, Papa, ich will DJ werden und wird dann auch DJ und wird Star-DJ. Und dann musst du später, dann bist du auch schon weit über 50 und musst dann noch nachts um 3 in Frankfurt ins Omen oder in irgendeinen anderen Club und musst deinem Kind zugucken, wie sie da Platten oder er sich Platten auflegt.
In Boiler Room, nach Berlin, in Boiler Room. Und da stehen die MDMA-Arten, Knallköbbe. Tagsüber irgendwelche Projekte designen, dann mit so einem Hund unterm Tisch und nachts da irgendwie geil abdancen.
Du
und
musst
dann irgendwann guckst du auf die Uhr und dann bist du 45. Und dann, so.
Du musst deinen Kindern erzählen, dass du ganz viel Drogen nimmst, weil dann nehmen sie keine. Die wollen irgendwann kommt, wo sie es alles uncool finden, was Papa macht. Du musst erzählen, dass du ganz viel, dass du auch immer untreu warst, ganz viel Drogen genommen hast und die Kinder machen dann den Umkehrschluss. Ist das eine gute logische Erziehungsmethode?
Obwohl, ich weiß nicht genau, ich denke mal, ich muss immer an Uschi Glas und Benjamin Tewak denken. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Also irgendwas. Er ist, glaube ich, hat schon wieder einen Prozess an den Haken. Irgendwie wieder einmal.
Das sind Altlasten. Das sind alles Altlasten. Ja. Die Presse lügt außerdem.
Ach, Olli.
Sian, nächste Woche. Ich darf es nämlich noch nicht sagen. Wir sind bald in Sommerpause, ja? Und nächste Woche kommt Ina Müller in unsere Sendung. Wir senden aber, glaube ich, die Sendung nicht. Oder in 2 Wochen kommt sie erst oder so, ne? Darf ich erst sagen. Bist du schon aufgeregt? Hast du dich schon vorbereitet? Hast du dir auf YouTube ein paar Sachen von dir angeguckt?
Ich habe mir so ein besonders schweres Deo gekauft. Was Frauen, also Axe. So ein Axe-Deo, weil ich in der Werbung gesehen habe, dass das Frauen gut finden, weil die dann auf die Männer stehen, die sich das unter die Achseln sprühen. Und werde ich sie damit begeistern, hoffentlich.
Gehst du auf Frontalkurs, wenn ihr euch gegenüber sitzt? Oder wirst du distanziert
direkt
sein?
Direkt Zunge.
Ja?
Zunge ins Ohr. Und ins Ohr pusten. Stark ins Ohr pusten.
Ins Ohr pupsen. Okay, und dann.
Hast du gerade ins Ohr gepupst? Vielleicht.
Das ist aber auch so eine Sache. Das ist ja sozusagen ein Blind Date. Ihr seid euch nie, ich möchte auch nicht, dass ihr vorher miteinander sprecht. Ich möchte, dass das erste Gespräch in der Sendung stattfindet. Ne?
Okay, ist klar, machen wir. Wir kriegen so einen Säck über den Kopf, wie in Guantanamo. Und die werden erst abgezogen, wenn das Mikrofon auf ist. Dann sehen wir uns zum ersten Mal in der Sendung.
Ich bereite seit Wochen schon alles vor für diese Sendung. Ne? Das wird ein Highlight nochmal, ganz am Ende unserer Sendung. Das wird ähnlich wie Glücks. Wie heißt das nochmal? Mit Rudi. Das ist ja mit dem Helikopter.
Herzblatt.
Luise, danke. Genau. Herzblatt. Und sowas wird es auch ein bisschen. Und ihr werdet beide mit dem RBB-Helikopter am Brandenburger Tor abgesetzt. Nach der Sendung.
Ich hoffe, der RBB hat keinen Helikopter. Ansonsten würde ich mich beschweren beim Bundesrechnungshof. Die sollen mit meinen Gebühren bitte nicht so verschwenderisch umgehen. Ein Helikopter. Wofür brauchen die Helikopter?
Und dann werdet ihr direkt in die Bremer Förde geflogen. Und dann in euer neues Haus. Und da sitzt dann Tine Wittler. Und hat das Haus für euch schon eingerichtet.
Alles pink.
Und Marc Benecke hat nach Raupen und Maden gesucht, die sind alle entfernt worden. Und dann wohnt ihr in eurem trauten Heim da irgendwo in Bremen, in der Nähe deiner Städte deiner Jugend und auch in der Städte ihrer Jugend. Und macht von da aus dem Wohnzimmer einen YouTube-Channel und macht ein eigenes Ding.
Oh, das ist super. Dann sind wir so ein bisschen wie Dagi B und Lyant, so eine YouTube-WG. Dass wir zusammen irgendwie unsere Liebe auch so zelebrieren. Da bekommt der Satz, Liebe vor Leuten nicht zu bedeuten, eine ganz andere Bedeutung. Ist aber, Olli, ich muss, darf ich nochmal kurz was anderes sagen?
Ja.
Ich hab lange nachgedacht über, also viele Leute, ich weiß, es geht dir wahrscheinlich auch so, Leute versuchen einen immer zu entlarven. Also es gibt Leute, die sitzen zu Hause und die denken, ja, was die machen, ne? Schulz und Böhmermann, der erstmal, so gut ist das nicht, das kann ich außerdem auch. Ich komme noch nicht dazu, weil ich nebenbei noch einen festangestellten Job habe oder irgendwie, keine Ahnung, bei Starbucks als Barista arbeite und mein Studium erst noch zu Ende machen muss. Und ich hoffe, ich kriege das vor 40 hin. Das denken ja viele Leute. Und dann sagen die oft so, also was ich oft höre, ja, Böhmermann ist ja schön und gut, aber in Wirklichkeit ist der megamäßig spießig.
Mhm.
Also, und dann denke ich mir immer, ja, erstmal stimmt das natürlich. Natürlich, ich bin einer der langweiligsten Typen, die ich kenne. Ich weiß aber nicht genau, wo jetzt diese kausale Verbindung herkommt, dass man glaubt, dass Leute, die irgendwelche kreativen Sachen machen, kann man ja mal ausprobieren. Man ist ein normaler Typ und schiebt sich einfach mal so einen Unterarm bis zum Anschlag ins Rektum rein und kann dann mal gucken, ob da bessere Ideen aus dem Kopf rauskommen, wenn man ein bisschen verrückter drauf ist.
Bist du angegriffen worden von jemandem?
Nee, nicht angegriffen, aber ich finde das immer, ich verstehe nicht, woher dieses Missverständnis kommt, dass Leute, die sowas machen, komplett verrückt sein müssen, die, ich sag mal, im Unterhaltungsgeschäft arbeiten. Ich behaupte sogar, das ist eher hinderlich, wenn man komplett durchgeknallt ist.
Das ist ja auch so eine Sache, dass Leute sich immer gerne ein Urteil über Leute, und das ist mir aufgefallen, als ich jetzt wirklich der Jogi Löw getroffen habe, man hat sofort irgendwie sich so Gedanken gemacht über den Schal oder was er getragen hat, also jedenfalls an dem Tisch, an dem ich gesessen habe. Und ich habe einfach gedacht, Alter, das ist der Weltmeistertrainer. Ey, das ist ein Job, das ist eine Arbeit, der Typ hat eine A abgeliefert, ist mir scheißegal, wie der redet, ist mir scheißegal, wie seine privaten Verhältnisse sind, ist mir alles scheißegal, der Typ ist geil, der hat Deutschland zum Weltmeister gemacht, der hat hart gearbeitet, der hat 8 Jahre lang diese verkackten, blöden, pickeligen Teenager trainiert, die nämlich außer Fußball nichts im Kopf haben. Setz dich mal mit dem Fußballer irgendwie zusammen an den Tisch. Nach 10 Minuten Gespräch. Ja, das ist wirklich so, Mann. Ich bin mit dem HSV-Bus gefahren, mit dem Bus der Legenden, da war Uwe Seeler und alle drin. Das sind alles geile Typen, die haben alle abgeliefert. Das sind mega Fußballer. Das würde ich nie hinkönnen. Ich habe da mega Respekt vor. Aber trotzdem, und das ist auch gar nicht negativ gemeint, leben die in ihrer Fußballerwelt. Und da ist nicht viel anderes. Das ist genauso, wie wir auch nicht gut reden können mit dem Schwein. Weiß halt zusammen über verschiedene Metalle und verschiedene Lötkolben oder sonst irgendwas oder mit irgendjemandem, weißt du, was ich meine?
Ja, aber es gibt doch Per Mertesacker, Marco Bode und so ein paar Bremer Leuchten, das sind doch schon Leute, die auch über Fußball hinaus schlaue Fußball
sind. Ich rede nicht davon, dass die alle dumm sind, viele sind dumm, okay, aber die meisten sind einfach in ihrer Welt da drin gefangen. Mann, das ist so, und das meine ich gar nicht mal, das war der härteste Job. HSV, der neue Bus wurde eingeweiht und da saßen dann wirklich so Manni Kals war nicht, Horst Rubisch, mega schlecht gelaunt, Thomas Doll,
doch wohl ungeheuer.
Und die haben sich alle darüber unterhalten, dass Stefan Hensler ein neues Restaurant aufgemacht hat und dass das mega Porno ist, da zu sitzen. Und so eine Sachen halt so. Und ich habe einfach gemerkt, ich komme hier, und die fanden auch alles, dass ich scheiße war. Ich war so ein unwitziger Scheißtyp. Für die so. Also, da ist
apropos Fußball. das dürfen wir nicht unbesprochen lassen. Es wurde jetzt rausgefunden von einem amerikanischen Staatsanwalt, ich weiß nicht, woher der das weiß, dass die FIFA angeblich, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, die FIFA, der Weltfußballverband, dass das angeblich eine mafiöse, korrupte Organisation ist, die seit Jahrzehnten sich die Millionen hin und her schiebt und alles auf Kosten des Volkssports Fußball sich da selbst bereichert. Hätte ich niemals.
Quatsch, das war eine humanistische Entscheidung, dass die nächste WM in Katar ist. Das hat nichts mit Geld zu tun, Jan. Und
Russland bekommt durch den Fußball auch ein bisschen Anschub in Sachen Menschenrechte und Demokratieverständnis und sowas. Das ist alles, der Fußball kann da helfen, kann da Brücken schlagen. Ne?
Das wäre natürlich ein Knaller, wenn die Mannschaft, die dann Weltmeister wird, sagt, so, wir haben gewonnen, wir sind Weltmeister geworden und wir sind übrigens alle schwul.
Alle schwul
in Russland.
Und das zeigen wir euch jetzt mal. Und los geht's.
So, jetzt ist schon wieder Pause. Jan, die Sendung ist launische Sendung. Ich liebe das.
Ich kriege gerade ein Zeichen. Mein Flugzeug ist gleich soweit. Ich muss gleich nach Hangela fahren. Ich fliege ja gleich noch nach Genf. Ich habe ein schönes Wochenende. Ich habe an Bord mir ein bisschen Klicklaminat vom Obi geholt. Das ist natürlich das Baumaterial in der Schweiz, ist schweineteuer. Und ich sage mal, man kommt zu nichts finanziell, wenn man nicht ein bisschen auf den Pfennig achtet. Und ich mache das so, ich fliege mir da so Kater darunter und lade mir den ganzen Kofferraum voll. Schön mit Klicklaminat von Obi. Da kostet der Quadratmeter 5,99 und das sieht fast aus wie echtes Holz. Und das knalle ich mir da schön rein in mein Chalet. In der Schweiz.
Ich würde ein Wohnzimmer bauen, was man fluten kann, mein Freund.
Ja, das muss ich da nochmal gucken. Wir sind gleich wieder da bei Sanft und Sorgfältig. Heute in der Erziehungs-Edition. Und es war heute so privat wie selten. Also wir haben schon viele echte Ansichten heute
geteilt. Ja, das ist immer ein Problem. Eine Sache müssen wir auch nochmal ganz kurz sagen. Ja? Ich dachte, er ist unser Internetfreund Charles Dickens, der das ganze Konzept nicht verstanden oder will jetzt den Internetrebellen spielen. Wir hatten ihn gebeten, da diese Kommentarsache zu aktivieren. Jetzt löscht er alle negativen Kommentare, hat mir einer geschrieben. Und lässt die positiven.
Das ist scheiße. Kommentare aus.
Mach das einfach aus, sonst machen wir deinen Kanal dicht. Tschüss. Ja, wirklich.
Wir sind, glaube ich, die einzigen Urheber, die quasi mit ihrem Urheberrechtsverletzer, dem hauptsächlichen, über die Sendung kommunizieren, die er illegal ins Netz stellt.
Genau. Und wenn die Leute draußen sich beleidigt fühlen, weil sie meinen, sie können bei YouTube nicht mal kurz ihr Kram hinballern, Dann sollen sie ein Forum gründen und sich da gerne unterhalten über das, wenn das jetzt alles so relevant ist. Mach das jetzt aus, sonst kannst du wieder alte Wetten, das Folgen von 82 hochladen. So, jetzt noch ein bisschen Musik und dann geht's ja heute mit den großen 5 gleich weiter.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Diese Leute, die sind dumm und naiv und die haben keine Fantasie. Das sind intellektuelle Menschen. Ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuelle. Ich beachte mich selber als intellektuell. Aber die haben keine Fantasie.
Hey, hier ist Sanft und Sorgfältig.
Hey.
Schon leicht schlapp.
Du bist schon ein bisschen immer, weißt du was, wir sind beide einfach, und das merkt man auch, wir sind beide schon in den Sommerferien, so ein bisschen, in der Sommerpause.
Ich habe ja mit der Fernsehsendung schon Sommerpause, da haben wir jetzt schon eine Woche frei. Das ist so ein bisschen schade, dass wir noch ein bisschen radiomäßig, aber man glaubt das ja nicht, es ist wirklich anstrengend und man muss auch mal ein bisschen die Batterien auftanken und so. Wir sind wie so ein Elektroauto, das muss man ein bisschen länger an eine Steckdose hängen. Oh, weißt du, was ich mir holen möchte für die Sommer? Weißt du, was ich mir wirklich kaufen werde?
Sag mal.
Ich hole mir die Weiterentwicklung vom Segway, heißt Solo Wheel.
Was ist denn das?
Solo Wheel, also Solo und dann Wheel. Mhm. Das ist so ein mit so Gyroskopen ausgestattetes Elektroeinrad. Da stellst du dich drauf, das balanciert aber automatisch und du kannst es quasi die Geschwindigkeit erhöhen, indem du dich leicht nach vorne lehnst und verringern, wenn du ein bisschen dich zurücklehnst. Sieht mega scheiße aus, aber ich glaube, es macht richtig Spaß, damit zu fahren. Werde ich mir garantiert kaufen. Das habe ich am Ende des Sommers, ist das mein Hauptverkehrsmittel, sag ich dir.
Ich muss aber eine Sache sagen, dass diese Segways heißen die, ne?
Ja.
Segways und ich verachte alle Leute, die auf diesen Segways durch die Stadt fahren hier in Berlin. Ich mein purer Hass gegen die Menschen, die mit diesem Helm noch auf dem Kopf stehend auf diesen Dingern sind. Meine Verachtung ist grenzenlos. Das ist einfach, wenn du Beinprobleme hast, ist es völlig okay.
Was, wenn man dabei noch einen Smoothie in der Hand hat? Ist das dann besser?
Das ist völlig legitim. Das gibt der Sache natürlich einen ganz anderen.
Smoothie schlürfen mit dem Strohhalm.
Das gibt der Sache viel mehr Würde. Es gibt nur noch eine Gruppe an Leuten, die ich noch mehr hasse, und das sind wirklich die Bierbike-Fahrer, die mit dem Bierbike, und dass der Hammer ist, ich dachte, ich sehe nicht richtig, da komme ich aus der Schlesischen Straße in Kreuzberg, auf einmal steht ein Bierbike in Kreuzberg, da sind die schon nach Kreuzberg vorgedrungen. Wirklich. Und dann stehen da so 7 Typen, auch alle mit Shirts, blaue Shirts, irgendwie Junggesellenabschied, dass das nicht ausstirbt, diese Scheiße, ganz ehrlich.
Da frage ich mich mal ganz ehrlich, was machen eigentlich uns die guten alten Autonomen von früher? Die sollen mal aufhören, in Spandau Mercedes anzuzünden, die sollen mal stattdessen lieber Barrikaden schön auf der Oberbaumbrücke errichten, dass die Bierbikes da nicht durchkommen. Die müssen, das Bierbike ist das eigentliche Ziel des Hasses.
Dass die nicht mal mit Farbbeutel beschmissen werden, die Bierbike. Ich finde Bierbikes raus aus Berlin. Dann sollen die in Gegenden fahren, wo sie auch echt ungestört sind. Hier, schön Eisenhüttenstadt mit dem Bierbike mal erkunden. Das macht aber keiner. Aber das machen sie nämlich nicht. Bierbike-Typen gehen überhaupt nicht klar. Wer mit dem Bierbike ist für mich, ist sozial nicht anerkannt. Wirklich. Ist für mich gesellschaftlich, der wird den gesellschaftlichen Status aberkannt hiermit. Das ist für mich ein No-Go. Das geht einfach nicht. Da könnte ich auch, Jan, manchmal, da möchte ich die Luft aus den Reifen machen. Oder ein Ayran. Weißt du, was okay wäre? Ein Ayran-Bike, das wäre okay. Ein Ayran-Bike und in der Mitte noch ein Dönermann, der hier mal am Fleischspiel schneidet. Das wäre.
Das ist ja, glaube ich, dann fliegender Ayran-Teppich. So ein Teppich, aber der fliegt ja nicht wirklich. Das geht ja nicht.
Nee, es geht nicht. Aber ein Ayran-Bike würde ich geil finden. Da sitzen aber auch dann vielleicht auch andere, keine Ahnung. Aber auf alle Fälle, Solo.
Kriegt man so einen Döner, in der Mitte ist ein Dönerspieß und einer tritt in die Pedale und muss den Dönerspieß drehen.
Stimmt. Das ist eine ganz gute Idee. So
sechs Leute treten, damit das Bierbike, das Ayran-Bike vorankommt und einer tritt, damit der Dönerspieß sich dreht. Und wenn er nicht richtig dreht, dann wird das zu verkohlter an einer Stelle. Und dann haben die alle so einen Teller, so festgeschraubte Teller vor sich und da ist dann eine ganze geschälte Knoblauchzehe drauf und wird immer Dönerfleisch drauf. Und Ayran gibt's natürlich aus dem Zapfhahn.
Gut ist
Ayran-Zapfhahn.
Ich finde, Bierbike, da müsste im Sattel so eine Nadel oder so ein Nagel sein. Wenn man nicht schnell genug fährt, dann wenn man schnell die Leute nervt, dann bohrt er sich so in den Hintern hinein, so ein Nagel.
Man darf sich nicht hinsetzen.
Bierbike im Stehen. Na,
das ist gut. Soweit. Es ist soweit.
Jan, es ist wieder soweit für
die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Heute haben wir was ganz Besonderes. Es ist die pädagogisch wertvolle Sendung. Wir haben viel über Erziehung geredet. Jetzt machen wir die großen 5 Elternsorten.
Ja, man kennt es, wenn man Eltern ist, man kennt es aber auch, wenn man Single ist. Es gibt verschiedene Arten von Eltern. Und es ist ein großes Missverständnis, was immer noch in der Republik herrscht, dass nur weil man Kinder hat, man irgendwas mit anderen Leuten gemeinsam hat. Das ist nicht so. Es gibt nach wie vor keine Gemeinsamkeiten zwischen den meisten Eltern. Und wir haben für Sie ausgearbeitet, in jahrelangen soziologischen Studien am eigenen Leib erfahren, die 5 großen Elternsorten. Auf Platz 5.
Auf Platz 5 bei mir sind die nur noch Eltern. Das heißt, die alles aufgeben für ihre Kinder und wirklich den ganzen Kosmos, also alles dreht sich nur noch, der ganze Kosmos dreht sich nur noch um die Kinder. Da wird auch nur noch darüber geredet. Man gibt sich selber auf, man hängt sein eigenes Leben an eine Kleiderstange, um es nur noch den Kindern zu widmen. Ich rede hier von den nur noch Eltern. Das ist mein Platz 5.
Man erkennt sich sehr gut daran an den Fahrradhelmen zum Beispiel, dass sie Fahrradhelme tragen, dass sie sich Fahrräder kaufen, diese komischen Anhänger mit einer riesigen Fahne dran und sowas. Ich weiß gar nicht, wann das aufkam, dass Eltern sich ihre Kinder in Anhängern ans Fahrrad gehängt haben. Früher hatten wir Fahrradsitze und wir wurden gestapelt wie so ein indischer Reisfahrer, wie so ein überladener Anhänger in Indien auf so einem Tuk-Tuk oder sowas. So wurden wir früher aufs Fahrrad gestapelt. Heute in so GS geprüften TÜV-Anhängern und so.
Ja,
furchtbar.
Ja.
Bei mir auf Platz 5 die kalten Fische. Das sind die kommen zum Spielplatz, das Erste, was sie machen, ist erstmal mit dem Arbeitskollegen telefonieren und die Kinder in die Sandkiste werfen und nach 2 Stunden wieder rausholen. Hängen die meiste Zeit am Smartphone, sind ansonsten auch relativ wenig an den Kindern interessiert, haben sich erschrocken, als die Kinder kamen, dass sie dann doch so viel Aufmerksamkeit brauchen und hoffen, dass es bald vorbei ist.
Sehr schön, da auch sehr gute Beobachtung. Bei mir auf Platz 4 die Freak-Eltern. Tätowiert, alternativen Lebensstil und ziehen ihren Kindern mit 3 auch schon gerne mal ein Chromax-Shirt an oder ein Misfit, weil die Kinder sind ja auch schon Punk. Die Kinder machen das, was die Eltern ihnen sagen, aber die sagen, ey, mein Kind, der hört schon voll die geile Musik. Kein Wunder, es läuft ja auch keine andere zu Hause. Natürlich tanzt er zu der Musik, die du ihm vorspielst, dein Kind. Und dann immer dieses, ey, mein Kind, das liebt total Hip-Hop. Klar, weil du Hip-Hop liebst und den ganzen Tag Hip-Hop spielst. Und jetzt ist dein Kind schon voll weit deiner Meinung nach. Ja, da gibt's auch Musik, die findet er nicht so gut. Ja, weil du ihm vorher sagst, ja, das ist nicht so geil. Ne? Diese Eltern, diese Freak-Eltern, die dann auch schon so Rubbel-Tattoos raufmachen, aber nicht, weil die Kinder es sollen, weil dann denken, ja, wenn der, sobald er 18 ist, hoffentlich ist er tätowiert.
Weißt du, bei den, ich gucke wirklich bei den Kindern dann immer auf die Ohrläppchen, auf die, ob die auch so gedehnte Ohrläppchen haben wie ihr dicker Vater mit dem Strubbelbart. Weil ich denke immer, vielleicht, weil Tattoo ist zu krass, aber vielleicht machen die schon ihren Kindern da so kleine Dehnohrringe rein. Weißt du, dass die Ohrläppchen so, dass man Schlüsselanhänger da reinmachen kann später.
Ja, die aber immer dann stolz drauf sind, dass ihr Kind mit 4 schon derbe Punkrock hört. Ey, mein Kind ist schon voll und das lässt sich auch nichts gefallen. Ey, Kinder sind... machen viel, was ihnen so einfällt gerade. Die sind nur mal frei. Kinder sind Freidenker und werden erst durch uns versaut eigentlich.
Auf Platz 4 bei mir der großen 5 Elternsorten sind die, ich mach dir das mal vor, Eltern. Das sind die, die auf dem Spielplatz stehen und egal wie alt und gebrechlich die sind und egal wie dämlich das aussieht, egal wie oft das T-Shirt aussieht, weil es ein bisschen zu kurz ist und man noch nicht nach 10 Jahren nicht dahinterhergekommen ist, mal neue T-Shirts zu kaufen und die seinem Fettbauch anzupassen. Mhm. Egal wie das T-Shirt hinten aus der Hose rausrutscht, die klettern erstmal auf die Rutsche und das Kind ist natürlich voller Desinteresse für das, was der Vater möchte, dass das Kind macht. Der Vater turnt dem Kind irgendwas vor und das Kind interessiert sich nicht dafür und die Mutter natürlich auch. Kinder, ich zeige euch das mal. Hier, so spielt man richtig schön, ist der Satz, den man am häufigsten hört. Ist eine sehr schöne Bemerkung aus einem Artikel von Nils Minkmar. Der ist, glaube ich, der ist von der FAZ zum Spiegel gegangen. Wahnsinnig tolle Beobachtung, dass es Eltern gibt, die ihren Kindern sagen, guck mal, so spielt man richtig schön. So spielt man schön. Ich mach dir das mal vor, Eltern.
Jan, das war bei dir Platz 4, war das, oder was war das?
Ja,
Platz 4. So, Platz 1 bis 3 machen wir im letzten Block. Wir haben nämlich schon wieder unser Gesprächspensum aufgebraucht. Und deswegen geht es jetzt gleich weiter mit den großen,
die großen 5.
Ja, komm gleich, wir müssen Zeit sparen. Hier ist ein Song, den ich mir wünsche von der Band Erfolg. Ist eigentlich nur ein Projekt, ist ein Typ. Der Song heißt Brillenmann. Und Radio 1 hat ihn, das weiß ich. Mal gucken, ob die anderen seinen auch spielen. Guter Song, hier ist Erfolg mit Brillenmann.
Ich hoffe, ihr habt alle gut zu trinken, gut zu rauchen und ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Habt ihr das verstanden? Ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Gefällt euch das?
Hey, das gefällt mir gar nicht. Denn heute ist eine pädagogisch wertvolle Sendung hier. Und darin wird nicht so geredet, Marius. Hier ist Sanft und Sorgfältig. Wir befinden uns immer noch gerade bei den großen 5 unserer beliebten kleinen Rubrik, die wir innerhalb unserer Sendung haben, wo wir definieren, was die großen 5... Na, Sie wissen schon. Ich mache mal den Trailer an hier. Jo.
Die großen 5... Definiert von Böhmermann und Schulz.
Das sind wir.
Bam!
Wir zwei sind das.
Wir hatten Platz 4 und 5 hatten wir beide schon definiert.
Die großen 5 Elternabend und auf Platz 3 der großen 5 Elternsorten. Auf Platz 3 der großen 5 Elternsorten ist bei dir?
Die neugierigen und abschätzenden Eltern, die vor allem immer gerne den anderen, also kenne ich auch, so Eltern, mit denen du halt viel Zeit auf Spielplätzen verbringst und die dich dann nach deinen privaten so Umständen und wie du Geld verdienst und wie es bei dir so läuft und dann auch so gerne abschätzen über andere Eltern so, die sich also mehr mit eigenen über andere Eltern so informieren, als über eigene Kinderinteresse haben. So, also kenne ich auch so Eltern, die so, guck mal, die haben da schon wieder ihrem Kind neue Schuhe gekauft und so, weißt du? So die Eltern, die so fast schon, ich weiß nicht, ob sozial, die so also so wissen wollen, wo so ihr Stand ist und dann auch gerne so sich informieren, damit
die Vergleicher.
Auch, die Vergleichseltern. Die sind bei mir auf Platz 3. Die, guck mal hier, die da drüben, die... ich sage jetzt irgendeinen Namen, die hat schon wieder hier ein neues Kleidchen. Die Eltern, die müssen beide Geld verdienen. Die haben Kohle ohne Ende.
Ob die mehr Geld verdienen als wir, weiß ich nicht.
Na?
Er sieht ungepflegt aus. Sie sieht eigentlich ganz nett aus. Passen die besser zusammen als wir? Auf Platz 3 ist bei mir die Elternabend-Arschlöcher. Das ist das Allerschlimmste.
Das sind die dann protestmäßig mal diskutieren wollen, was da alles gerade
fährt. Und die wollen diskutieren, die finden in Heuhaufen, finden die Heu und sagen, da ist aber Heu drin. Und das ist das Allerschlimmste. Mhm. Machen wir uns mal nichts vor. Elternabende sind dafür da, dass man mal guckt, dass die Erzieher nicht völlig psychopathische Pädophile sind. Und wenn man die beiden Haken gemacht hat, dass es nicht so ist, das geht relativ schnell, dann kann man eigentlich wieder nach Hause fahren. Und wenn man das Gefühl hat, keine Ahnung, dass er irgendwie Crack verkauft wird im Kindergarten, dann sollte man auch mal intervenieren. Aber ansonsten hat man die Fresse zu halten beim Elternabend.
Das ist eigentlich mein Platz 2. Schade, bei mir die Protesteltern. Kann ich gleich mal, also hänge ich bei dir mit dran, bei deinem Platz 3, meinen 2. Die Protesteltern, die sagen, es geht doch um unsere Kinder hier, also wirklich. Und dann auch gleich in so einem Tonfall, dass da wirklich jetzt die Dringlichkeit und alles dann auf die Alles wird ausdiskutiert. Und auch gerne, auch schon mit Empörung, die kommen schon mit Empörung in den Elternabend hinein. Ne?
Und zwar ohne Grund. Die Empörung speist sich eher daher, dass sie selber das Gefühl haben, und das stimmt oft auch, dass ihre Kinder auf dem falschen Weg sind. Das liegt aber zuallerletzt am Kindergarten. Das liegt zuallererst an sowas, dass der Kleine mit 3 beim Motocross angemeldet wird und dann die ganze Familie am Wochenende mit irgendwelchen Hängern durch die Republik fährt, weil der Vater möchte, dass sein Kind ein Motocross-Star wird. Oder die Mutter, keine Ahnung, das Gefühl hat, sie ist nicht Heidi Klum und deswegen so ein Körperding, so ein, hey, ich mache gerade Low Carb. Ich mache gerade Low Carb und meine ganze Familie macht mit. Und die Kinder kriegen zu Hause lange Zähne, weil die irgendwie seit Monaten Low Carb macht, damit Mutti wieder in die Bumsfigur reinkommt, die sie vor 15 Jahren mal gehabt hat. Das macht Kinder kaputt und nicht der Kindergarten und nicht die verkackte Schule.
Also dein Platz 3, mein Platz 2 zusammengelegt, die Protesteltern. Die Protesteltern. So, dann kommen wir jetzt zu deinem Platz 2.
Mein Platz 2 ist die sozialen Spitzzünder. Das sind eigentlich die Eltern, wo man am Anfang immer denkt, ach, mit denen will ich nicht so gern was zu tun haben. Sind dann aber oft die, wo man, also mit denen man zuerst nicht klarkommt, wo man dann nach 3-4 Monaten merkt, das sind eigentlich die coolsten. Weil man selber auch, ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock, erstmal mit allen Leuten irgendwas zu tun zu haben. Ich bin auch mal relativ zurückhaltend.
Hat bei mir auch 2 Jahre gedauert, glaube ich, bis ich angefangen habe, mit den Eltern aus dem Kindergarten zu reden. Das ist kein Witz.
Ja, aber dann redet man aber auch nicht. Es gibt
aber
ja
auch
Leute,
nicht, weil ich die
sofort voll.
Das ist aber auch nicht, weil ich die doof fand, sondern weil ich einfach auch denke, die haben sich da alle schon gefunden. Dann muss ich ihnen auch noch dazu stoßen. Das ist ja so. Ich glaube, mit der Kindergarten, das ist bei mir alles ziemlich intakt. So, ich habe gedacht, dann brauchen die nicht noch so einen Freak wie mich für mich da in der Gruppe. Um die anderen Eltern zu schützen, habe ich mich nicht in die Gruppe reingeschmissen.
Ich finde das immer diese, wo man das Gefühl hat, die wollen wahnsinnig gerne Kontakt, diese Eltern. Die wollen wahnsinnig gerne mal auf einen Kaffee kommen und dass die Kinder sich dann auf so eine komische Fließdecke in den Garten setzen und dann spielen und so. Wo ich aber genau weiß, nach 5 Minuten habe ich einfach keinen Bock mehr, mit denen weiterzureden, mit den Eltern. Und dann guckt man den Kindern zu und sagt dann so allgemein Sachen wie, ja, werden ganz schön schnell groß und so. Ach Mensch.
Ja, aber das ist auch okay, dass man das sagt, weil sonst sagt man ja gar nichts. Ich finde das, also so Sätze, die sind schon okay, das sagt man.
Ja, aber ich will nicht mit allen Kontakt haben. Ich will, dass man, wenn man mit Eltern was zu tun hat, dass dann sowohl die Kinder miteinander können, als auch die Eltern. Und interessanterweise, wenn man ein bisschen wartet und ein bisschen genauer guckt, dann ist das oft auch so. Wenn man ganz großes Glück hat, dann hat man nette Eltern und die Kinder verstehen sich gut. So. Sozialen Spitzhünder, bei mir auf Platz 2. Was bei dir auf 1?
Bei mir auf Platz 1 sind die gestressten Eltern, die Unruhestifter. Die schon, das ist legendär immer noch, als ich im ICE gefahren bin und der Vater mit seinem Sohn neben mir, irgendwie der Sohn wollte mit seinem Papa spielen und der Papa so, jetzt lass mich doch mal in Ruhe die Festplatte formatieren. Papa muss jetzt mal die Festplatte formatieren hier. Und dann, die immer gestresst sind, die sich auch nicht, das ist auch eine Sache, die man lernen muss man aber dazu sagen. Aber ich sehe das bei vielen, ich habe da auch am Anfang ein bisschen gebraucht, zu merken, so, du bist jetzt mit deinem Kind unterwegs und alles andere ist scheißegal, die Anrufe und sonst was. Und Leute, die sofort, wenn sie mit ihrem, die verbreiten, finde ich, wahnsinnig Unruhe, die sofort, sobald das Telefon klingelt, rangehen und ihr Kind dann eigentlich fast schon vom Auto überfahren lassen, weil sie irgendwie gerade denken, oh, jetzt muss ich hier dieses Telefon annehmen und ich muss jetzt nochmal hier. Und das Eltern, die so Handy-Eltern auch, die immer drauf gucken, so generell, das ist ja sowieso eine Plage unserer Zeit, dass Leute meinen, sobald sie nichts zu tun haben, müssen sie aufs Handy gucken. Früher standen Leute einfach mal auf der Straße rum und haben sich andere Leute angeguckt. Sobald man irgendwie denkt, es gibt gerade nichts zu tun, muss man sein Handy in die Hand nehmen. Es ist eine fürchterliche Krankheit, ganz ehrlich, dass man es nicht mehr schafft, Leute anzulächeln, Leute anzugucken und immer mehr soziales Verhalten dadurch verloren geht. Und wenn du anfängst, als Elternteil deinen Kindern das vorzumachen, dass immer alles wichtiger ist als dein eigenes Kind, das Handy und der Anruf und hier nochmal, dann bist du ein Vollidiot. Dann erziehst du dein Kind zum gestressten Typen, der auch merkt, er ist nichts wert, sobald er nicht irgendwie sich darum kümmert, irgendwie sein Handy oder irgendwo im Game zu sein, um das mal jetzt so in Jugendsprache auszudrücken. Und das ist doch das Schlimmste überhaupt, deinem Kind nicht das Gefühl zu geben, dass es wichtig für dich ist, sondern irgendwas anderes wichtiger ist. Und das muss man lernen, dass man auch, wenn man noch so ein großer Business-Typ ist oder irgend so, dass es darum geht, dass es einfach Sachen gibt, die wichtig sind. Und das gehört Aufmerksamkeit, Leuten Aufmerksamkeit geben, mit denen du zusammen Zeit verbringst. So, meine Nummer 1.
Wir haben schon Standing Ovations hier. Sehr, sehr gut. Das ist eine sehr gute Nummer 1. Bei mir ist auf 1 eigentlich ein Klassiker. Es geht um die Bio-Freaks. Ich würde aber noch eine weitere.
Ich wusste, dass du die bringst, deswegen habe ich die gar nicht reingeschrieben.
Ja, weil die Bio. Weißt du, wo ich dann immer denke, ich nehme immer Sachen mit auf den Spielplatz.
Ja.
Also egal alleine oder mit mehreren Kindern oder mit nur einem Kind. immer Sachen mitnehmen. Und das ist immer so, dass sobald du die Tupperdose aufmachst, kommen da die Horde der ganzen verwahrlosten Til Schweiger Wollklamotten-Kids an, die irgendwie aus irgendwelchen kubanischen Leinen, der irgendwie von den den Tieren von der Haut gekitzelt wird und so. Also Sachen, die irgendwie mega so korrekt sind, dass der selbst irgendwie noch die Schafe kriegen, noch Fairtrade-Kaffee zu trinken, wenn die irgendwie
bevor die geschlachtet
sowas
werden.
Halt. Bevor die geschlachtet werden. Die werden nicht geschlachtet, sondern irgendwie da werden nur Fleischteile entnommen und dann kommen die auf den Gnadenhof und dürfen dann natürlich sterben. Und dann kommen diese verwahrlosten...
Mit der Kotelettstanze.
Studio Braun-Klassiker. Mhm. Da kommen dann diese Pudelmützenkinder an, mit diesen komischen oder peruanische Wollmützenträger. Und auch die Eltern und alle in so Wollponchos gehüllt. Und dann gucken die schon so ganz nervös, kriegen so einen nervösen Ausschlag, wenn die sehen, dass die Kinder machen wir uns nichts vor, in meiner Tupperbox sind immer die leckersten Sachen drin, die ich als Kind auch immer gerne gegessen habe. Tuckkekse, kernlose Weintrauben aus dem Rewe. Dann gibt's vielleicht nochmal so Beefy, aber in Stückchen geschnitten, dass die da nicht im Sandkasten abhängen und so. Und da ist nichts, ich streue da noch Gluten drüber hinterher. Und
eine Capri-Sonne.
Ohne Capri-Sonne.
Richtig viel Fruchtfleisch.
Capri-Sonne, Cola, Zitrone und der Strohhalm ist schon unten eingestochen. Und ich sehe schon genau, wie die Eltern nervös werden.
Nein, nicht mein Kind.
Und das wir haben aber Aljoscha, oder ich habe heute gehört, auf dem Spielplatz, Amon. Der hat wirklich sein Kind Amon genannt. Und der erste Amon, an den ich denke,
ist der Nazi.
Ist der schlimme Amon Goeth, wo es übrigens ein ganz tolles Exekutionsvideo gibt, was wirklich echt zum
das ist so schlimm, weil er beim dritten Mal erst das Seil lang, die haben das Seil zu lang gemacht.
Man kann auch mal sagen, das ist auch wirklich eine Exekution, der gehört auch wirklich nicht erschossen, aber...
Nein, der gehört hingerichtet. Aber ich muss dir eine Sache sagen, das ist nämlich jetzt erst rausgekommen in dem Video, schon wenn ich das jetzt sagen muss, das war gar nicht Amon Goeth, das ist kein Witz, das ist jemand anders, der da hingerichtet wurde mit diesem Dreimal. Es gilt lange als Video, wo Amon Goeth Hinrichtung, ich habe jetzt auf verschiedenen Quellen gehört, es ist nicht seine... Das ist schön, dass wir am Ende nochmal über Amon Goeths Hinrichtung bei der großen Sendung reden.
Aber welcher Vollidiot nennt sein Kind denn Amon? Wer nennt sein Kind denn Amon?
Wenn er mit Nachnamen Jack heißt, das ist auch ganz gut.
Ja, nicht schlecht.
Auf jeden Fall, wir müssen Schluss machen, weil...
Eine Sache, ich möchte noch eine ganz wichtige Eigenschaft diesen Eltern mit dazu dichten. Nämlich die generelle Verunsicherung, ob sie alles richtig machen. Das ist das Allerschlimmste, dass Eltern, denen du ansiehst, dass sie mit jedem Satz, den sie sagen und jeder Handlung, die sie an ihren Kindern tun, Angst davor haben, ob das richtig oder falsch ist.
Ja.
Und das ist das Allerschlimmste, was man machen kann. Das ist mein Universalplatz 1. Die Angsteltern, die sich nicht sicher sind, ob das alles richtig ist, was sie machen. Natürlich ist das nicht richtig. Es ist einfach. Es ist. Und ob das richtig oder falsch war, stellt sich erst in 30 Jahren raus.
Wenn dafür kriegst du nochmal von mir Standing Ovation.
Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.
Jan, du bist ein dufter Typ. Nein, das können wir auch mal machen. Für alle, das Thema Erziehung ist für mich noch nicht fertig hiermit. Wir haben wahnsinnig viele E-Mails bekommen. Ich habe auch immer noch ein Gespräch ausstehen. Ich war gestern bei der Grundschule, um mich vorzustellen. Und dann sagt der Lehrer, ach, Sie sind der Olli Schulz aus der Radiosendung. Dann kenne ich eine Stimme. Ja, das schalte ich immer ab nach der Hörbarust bei Radio 1, wenn das läuft.
Nicht schlecht.
Das war schon mal ein Eisbrecher. So,
Ich frage mich auch, warum Leute nicht merken, dass das unglaublich unhöflich ist. Ach, Sie sind also der scheiß Lehrer, der so einen schlechten Ruf hat im ganzen Stadtteil. Das sagst du euch zuallererst.
Nee, das sagt man nicht. Aber
die Leute sind bescheuert.
Trotzdem sollten wir es jetzt nicht thematisieren, weil genau dieser Rektor wird mit uns nächste Woche hier wahrscheinlich telefonieren, Jan.
Ach so.
Nein, und ich wünsche jetzt allen Zuhörern noch einen wunderschönen letzten Maitag in diesem wunderschönen Jahr 2015.
Nächste Woche, dann sehen wir uns persönlich.
Ja, ich freue mich auch drauf. Nehmen wir zwei Sendungen am Stück auf, Jan, weil du ja bald hier auf die Malediven, nach Genf. Ne?
Malediven, schön wär's. Ich habe ein Haus zu bauen in Genf, ein Chalet.
Keiner rafft diesen Gag mit dem Genf, nur ich kenne ihn, weißt du? Ich kenne die Hintergründe. Und du bist echt ein Nerd, Jan. Du wirst immer ein Nerd bleiben. Und dafür schätze ich dich.
Doch, aber was ist das? Ist doch kein Gag. Wieso ist das ein Gag? Ist doch einfach ein schönes Detail. Eines Tages immer weniger, also wir etablieren erst diesen Genf-Gag und irgendwann erfahren dann die Leute, warum wir den machen.
Luise, bist du genervt, weil wir seit 3 Minuten hätten Schluss machen sollen? Zieh nochmal dein Mikro hoch, Luise. Das ist eine tolle Stimme. Sag nochmal, wie hat es dir gefallen heute mit uns?
War super.
Ja, war gut?
Ja.
Wie sie sich schon so beeilt in der... War super.
Fand ich sehr schön. Man hat viel gelernt und ich habe gelacht.
Ja,
schön. Auf jeden Fall.
Ja, naja.
Du bist eine tolle Frau, Luise.
Ja, komm. Jetzt auch nicht mehr.
Komm, die war sauer auf mich.
Jetzt sowas abgefahren.
Ja, Mann. Ja,
guck mal, Luise ist wenigstens noch sauer auf dich, wenn du eine Stunde zu spät kommst. Ich sag einfach nur, ja, so ist halt Olli. Ich stelle mir das einfach immer schon von vornherein, stelle ich meinen Wecker immer schon eine halbe Stunde später, weil ich weiß, du kommst eh nicht pünktlich. Ist so.
Mach die Sendung doch nach der Sommerpause mit Markus Lanz. Der schmatzt nicht, der kommt rechtzeitig und er hat einen wahnsinnig interessanten Charakter. Tschüss, bis dann.
Tschüss.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.